Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass. Letzter Spieltag und fast alle Entscheidungen sind gefallen und Freud und Leid liegen ja bekanntlich sehr eng beieinander. Tiefe Trauer ganz im Norden bei Werder Bremen nach 41 Jahren. Zum zweiten Mal müssen sie runter in die zweite Liga. Nur ein Unentschieden aus den letzten 10 Spielen war einfach zu wenig. Spieler natürlich dementsprechend enttäuscht, auch Thomas Schaaf, der angesprungen ist für Florian Kohfeldt. Auch die Fans sind nicht nur enttäuscht, sondern sauer und fordern Konsequenzen. Vorstand raus, fordern Sie, der Geschäftsführer Frank Baumann. Ab 12 Uhr steht er uns Rede und Antwort. Wie geht es weiter mit Werder Bremen und wie geht es auch weiter mit ihm persönlich? Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. In Köln lebt sie auf jeden Fall noch. Später Sieg war ein bisschen mühsam gegen Schalke 04. Aber jetzt haben sie 2 Bonusspiele. Relegation, Friedhelm Funkel holt 3 Siege. Und zuletzt dann eben auch insgesamt 10 Punkte. Der Gegner, der wird heute Nachmittag ermittelt. Und grenzenloser Jubel in Ostwestfalen und vor allem gestern auch nach dem Spiel. Aus eigener Kraft hat es Arminia Bielefeld geschafft. Viele haben ihm das nicht zugetraut. Aber sie haben unter anderem 11-mal zu 0 gespielt. Auch der Geschäftsführer Sport, Sami Arabi, wird uns gleich zugeschaltet sein und die Sensation von Bielefeld erklären. Meine Gäste heute Morgen. Ich freue mich sehr, das ist ja eine altbekannte und bewährte Runde. Der Weltmeister von 1990, Olaf Thon. Olaf, schönen guten Morgen. Neben ihm bist du eigentlich schon eine Legende? Nee, ne? Bei uns bei Sport 1 auf jeden Fall.
Danke.
Peter Neurohr. Peter, hallo, grüß dich.
Hallo.
Hier direkt vor mir Stefan Effenberg. Stefan, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja.
Diagonal gegenüber unser Sport 1-Experte Alfred Draxler. Alfred.
Morgen.
Und ich habe es mir eben erklären lassen, in Jagdgrün heute, Marcel Reif, unser Sport1-Experte. Grüß dich, Marcel. Und auch am letzten Spieltag machen wir es wie immer. Ne? Ich gebe erst mal einen aus, okay? Bevor wir loslegen, das Ganze wie immer alkoholfrei. Und damit gebe ich rüber, ich freue mich ganz besonders. Ne? Das ist Premiere für Sie, Jana Woznica. Und Jana, ich darf sagen, du bist ein bisschen Köln-affin, oder? Hast gestern mitgelitten, richtig?
Ja, tut
aber schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich natürlich und ich weiß nicht, wo ich aufgeregt war. War gestern beim Spiel der Kölner oder heute bei meiner Premiere. Wir wollen natürlich draufschauen auf diesen letzten Bundesligaspieltag. Wir wissen also jetzt, Bremen steigt ab in die zweite Liga. Dazu dann auch unsere Frage der Woche. Schafft Bremen den direkten Wiederaufstieg oder versinken die Bremer jetzt in der zweiten Bundesliga? Stimmen Sie da gerne mal ab auf sport1.de oder rufen Sie uns gerne an am Dopafon unter der 01379 011 011. Und wir haben es ja eben schon gehört, um 12 Uhr werden wir dann auch noch mal mit Frank Baumann selbst sprechen und uns anhören, was er dazu zu sagen hat.
Ja, das wird nicht einfach, aber er stellt sich immerhin. Ne? Das muss man an der Stelle auch noch mal sagen. Marcel, weil du gerade natürlich, haben wir eben ja schon ein bisschen geflaxt, Alfred auch, hier grüne Socken, du in grün.
Tja, Mitgefühl, Zeichen des Mitgefühls.
Bei dir und bei dir?
Auch mit Bremen, also egal welcher
Abstieg
Farbe,
ist egal, ne? Es ist einfach furchtbar.
Wenn du mit dem Club kein Mitgefühl hast, genauso wie mit Schalke, das sind Erstligisten und jetzt musst du dich damit anfreunden, eben nicht mehr. Aber wohlverdient.
Wohlverdient auch, dass Arminia Bielefeld drin bleibt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und gestern gab es den 2:0-Sieg da in Stuttgart. Stefan, war das für dich die Überraschung des Spieltags?
Ja, zumal Stuttgart ja noch die Möglichkeit hatte, eventuell in den europäischen Wettbewerb einzuziehen. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber sie haben es sich verdient. Sie haben eine Top-Leistung gebracht, wo es drauf ankam, aber auch in den Wochen davor schon. Ne? Da hat man schon eine Entwicklung gesehen unter Kramer, finde ich. Und von daher, also herzlichen Glückwunsch nach Bielefeld, wirklich verdient.
Wunderbar, kannst du gleich an den Geschäftsführer Sport weitergeben, der ist uns nämlich live zugeschaltet. Sami Arabi, auch von unserer Seite nochmal tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen in die Runde.
Ich versuche mal gerade in deine Augen zu gucken. Wie kurz war die Nacht?
Ja, doch schon kurz. Wir haben ja in Bielefeld leider noch recht hohe Inzidenzen, haben wir sogar noch eine Ausgangssperre, haben dann einigermaßen Corona-konform bei uns am Trainingsgelände eine spontane Feier stattfinden lassen. Man sagt ja am meisten, die spontansten sind am schönsten. Also insofern. Die Jungs trudeln so langsam gerade auch hier ein. man sieht es, dass es dann doch ein bisschen feuchtfröhlich war. Ja.
Oh, die trudeln noch mal ein. Müssen die noch was tun? Na, die haben doch genug getan. Sami, wir reden sofort weiter. Jetzt schauen wir noch mal. Also der letzte Spieltag brachte am Ende noch mal eine echte Überraschung. Arminia Bielefeld ist nicht abgestiegen. Ein Schlauchboot unter Luxusdampfern. So haben sich die Ostwestfalen vor der Saison selbst bezeichnet. Doch jetzt sind drei etablierte Flaggschiffe hinter der Arminia eingelaufen.
Die tapferen Schlauchbootpaddler haben tatsächlich den sicheren Hafen erreicht. Arminia Bielefeld ist entgegen aller Expertenmeinungen in der Bundesliga nicht abgesoffen.
Ja, es ist mal mindestens vergleichbar mit dem Aufstieg letzte Saison. Und ich glaube, das hat uns letzte Saison in der Art und Weise schon keiner zugetraut. Jetzt waren wir für sehr, sehr lange Zeit Absteiger Nummer 1. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn du dann am Ende dein Ziel erreichst, da kommt dann ziemlich viel hoch, ja.
Arminia Bielefeld ist ein hochverdienter Nichtabsteiger. Denn die Ostwestfalen machen im Überlebenskampf im Gegensatz zur Konkurrenz einfach weniger Fehler. Aufstiegsheld Uwe Neuhaus, der die Arminia lange Zeit wettbewerbsfähig gehalten hat und sogar gegen Bayern München gepunktet hat, wird genau dann ersetzt, als das Team einen neuen Impuls braucht.
Wir haben ein total intaktes Team vorgefunden. Der Uwe ist mit seinem Team letztes Jahr, hat eine überragende Saison gespielt, ist aufgestiegen, ja, dieses Jahr in die Saison reingestartet und hat natürlich das Fundament gelegt. Ja, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel.
Die Arminia hat ein Gespür für das richtige Timing. Frank Kramer bringt Bielefeld zurück in die Erfolgsspur, lässt unspektakulär spielen, punktet aber regelmäßig. Und als die Arminia die Chance hat, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen, schlagen die Schlauchbootfahrer konsequent zu.
Ich fand den Vergleich, den die Geschäftsführung gemacht hat, immer ein bisschen unglücklich mit den Booten. Oh, okay. Ja, weil Geld ist am Ende nicht alles.
Ganz genau. Und Schlauchboot hin, Schlauchboot her. Wir meinen, ein seetüchtiges Schlauchboot ist allemal Bundesliga-tauglicher als ein leckgeschlagener Luxusdampfer.
Sag mal, das hängt euch jetzt ein bisschen nach, diese Schlauchboot-Geschichte. War das deine Idee?
Ja, es kam spontan. Ich hätte damals auf der Pressekonferenz natürlich niemals damit gerechnet, dass uns das gefühlt die ganze Saison über begleitet. Das sollte einfach nur noch mal dokumentieren, wie groß die wirtschaftlichen Unterschiede in dieser Liga sind und dass es da 17 Clubs gibt und dann lange Zeit nichts, sondern kommt dann irgendwann Arminia Bielefeld. Aber wir haben es auch intern gesagt, das hatte nichts damit zu tun, dass wir unserer Mannschaft intern nichts zutrauen. Das war auch in dem Jahr, als wir letztes Jahr aufgestiegen sind mit einer Konkurrenz aus Hamburg, Stuttgart, die damaligen Bundesliga-Absteiger Nürnberg, Hannover, dass wir mir gesagt haben, wir wollen es uns nicht vorwerfen lassen, wenn einer der Großen schwächelt, dass wir nicht da sind. Und so sind wir dann auch aufgestiegen und dieses Jahr auch. Und das wollten wir nur dokumentieren und haben es den Jungs auch gesagt. Wir glauben daran, wenn der ein oder andere große Club Probleme hat, dann müssen wir da sein und wollen uns selber nicht vorwerfen lassen, dass wir dann selber zu wenig Punkte holen oder über die ganze Saison nicht an unser Leistungsmaximum kommen. Also insofern, dazu diente dieser Vergleich, aber es hat uns sicherlich die ganze Saison begleitet. Aber am Ende haben alle in diesem Boot gesessen und in die richtige Richtung gepaddelt und wir haben es dann auch, wie ich oft finde, verdient geschafft.
Naja, immerhin, ich meine, Köln hinter sich gelassen, Bremen und Schalke. Also wie stolz bist du auf das Geleistete?
Ja, total. Also sehr. Die Mannschaft hat eine super Saison gespielt. Das Team, was um die Mannschaft war, hat Außergewöhnliches geleistet. Und das macht uns stolz, weil wir einfach eine kontinuierliche Entwicklung in diesem Club genommen haben. Und peu à peu, ich meine, wer weiß das nicht so gut wie du. Du warst am Anfang bei uns auch noch mit dem Aufsichtsrat, wenn du dich daran erinnerst, was wir da für Gespräche zu Drittliga-Zeiten geführt haben und wo wir uns jetzt in den letzten Jahren alle gemeinsam hinentwickelt haben, mit Unterstützung des Ostwestfalen-Bündnisses, hat der Club, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Und das ist wie alles heutzutage im Business-Profi-Fußball, das ist heutzutage keine One-Man-Show. Da haben wirklich viele Leute unterstützend zu beigetragen.
Also du hast natürlich recht, zu den Zeiten, Drittliga, war es noch alles ein bisschen wilder. Alfred, du...
Ja, oder war das Tiefstapeln vielleicht eine Taktik? Denn ich habe mal nachgeschaut vorhin nochmal, ihr seid letztes Jahr mit 10 Punkten Vorsprung aufgestiegen. Also ich glaube schon, dass ihr bewusst den Underdog gespielt habt und in Wahrheit seit 2 Jahren sehr seriös arbeitet. Ich glaube, das Schlauchboot hatte schon einen ziemlich starken Außenbordmotor, oder ist das falsch?
Ja, im Laufe der Saison mit dem einen oder anderen Transfer, vor allem bei uns mit dem einen oder anderen Leihgeschäft, zum Beispiel mit Zuduan, haben wir das Schlauchboot peu à peu dann schon ein bisschen Bundesliga-tauglicher gemacht. Ja, das stimmt.
Am Schluss. Sami, es gab ja viel Kritik oder Unverständnis, als Uwe Neuhaus, sag mal, mitten in der Saison entlassen wurde. Was waren eigentlich die Gründe dafür?
Ja, wir haben es eigentlich zum zweiten Mal erlebt. Wir haben einmal Jeff Sabine in der zweiten Liga entlassen. Das konnten auch sehr, sehr wenige Leute verstehen. Da gab es sehr, sehr viel Aufruhr und haben uns dann für Uwe Neuhaus entschieden. Wir haben es auch jetzt gesagt, als wir vor knapp anderthalb Jahren in Berlin in einem, ja, einem Restaurant gesessen haben mit meinem Geschäftsführerkollegen Markus Regen. Wir haben uns überlegt, werden wir Uwe Neuhaus verpflichten? Wir würden es jetzt immer wieder tun. Wenn uns einer damals gesagt hätte, dass wir anderthalb Jahre später in der Bundesliga spielen, glaube ich, war das die absolut richtige Entscheidung. Aber heutzutage, und ich glaube auch in Corona-Zeiten, ist es für den einen oder anderen Journalisten auch noch schwerer, dort näher dran zu sein, gibt es immer interne Gründe, weswegen man dann am Ende eine Veränderung herbeiführen möchte. Und war sicherlich nicht aufgrund der Tatsache, weil wir vorher die beiden Spiele gegen den VfL Wolfsburg oder Borussia Dortmund verloren haben. Es kam ein Gefühl in uns, dass wir im Sommer definitiv eine Veränderung herbeiführen wollen. Das haben wir auch immer gesagt bei dem Wechsel hin zu Frank Kramer. Wir wollen noch mehr dieser Ausbildungsverein werden. Wir wollen noch mehr junge Spieler zu uns locken, die den Schritt Arminia Bielefeld als gute Zwischenstation sehen, um dann gegebenenfalls Transfererlöse, die früher schon wichtig waren, die jetzt in der schwierigen Zeit, die uns alle getroffen hat, noch wichtiger werden, umsetzen wollen. Und haben dann aber während der Saison das Gefühl bekommen, dass wir nochmal, wie gerade eben auch in dem Beitrag erwähnt, einen Impuls setzen müssen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu erhöhen. Und jetzt sind wir natürlich glücklich, dass das mit Frank Kramer so kurzfristig sich dann auch in den Punkten bemerkbar gemacht hat.
Trotzdem, Peter, du konntest das nicht so ganz nachempfinden, sag ich mal. Uwe Neuhaus spielt eine überragende zweite
Liga-Saison. Ja, Uwe Neuhaus hat überragend entwickelt, Aufstieg. Ist aufgestiegen in überragender Form mit 10 Punkten Vorsprung. Das muss man sich mal vorstellen. Und Uwe Neuhaus war ja weiterhin auch mit der Arminia auf der Spur, die man dann letztendlich dann weitergeführt hat mit Kramer, auf eine gute Art und Weise weitergeführt hat. Für den Außenstehenden, Sammy, war es wirklich so, dass es überhaupt keine Veranlassung gab. Es sei denn, irgendwelche internen Gründe müssen aufgetreten sein, die man von außen logischerweise nicht einblicken kann. Denn zu dem Zeitpunkt, Uwe, mit allen Chancen noch versehen, die Liga zu halten, zu beurlauben, war eine ganz, ganz gefährliche Kiste.
Ach, machen wir nicht an? Ja. Eigentlich. Oh, Entschuldigung.
Nein, alles gut.
Ich wollte nur sagen, ihr kommt viel zu schlecht rüber hier im Einstieg der Runde. Denn wir müssen euch feiern. Ihr habt es geschafft, in der Liga zu bleiben. Ihr seid in der zweiten Liga mit 10 Punkten aufgestiegen. Ihr habt im richtigen Moment den Trainer gewechselt. Ihr setzt auf junge Leute. Großes Kompliment.
Ja, vielen Dank zurück. Aber vielleicht noch kurz eine Frage.
Ja, gerne.
Da sind wir dann, feiern werden wir gleich und wird es vielleicht auch noch ein bisschen weitergehen, hoffe ich. Mit den Jungs. Nein, aber das ist ja eine Überzeugung. Also nochmal, wir haben das ja, und vielleicht ist das eben nicht deutlich rübergekommen. Wir hätten und würden die Entscheidung für Uwe Neuhaus wieder so treffen. Aber intern gibt es immer mal Situationen, die vielleicht Gott sei Dank auch nicht immer an die Öffentlichkeit kommen, weswegen wir aber dieses Gefühl hatten und den Impuls hatten, wir müssen jetzt handeln, um unsere Chance auf den Klassenerhalt wieder zu erhöhen. Und trotzdem, das habe ich gestern auch bei den Kollegen gesagt, der Uwe Neuhaus hat hier auch seinen Anteil dran, hat hier einen sehr guten Job gemacht und bin davon überzeugt, er ist ein guter Trainer und wird auch wieder einen guten Club in Zukunft finden.
Sag mal, wie schwer ist es denn eigentlich, zweigleisig zu planen? Das musstet ihr logischerweise machen.
Ja, mussten wir in den letzten Jahren immer. Wir haben uns also schon ein bisschen erfahren. Aber gestern auch unsere Jungs aus der Scouting-Abteilung, den war auch die Erleichterung im Gesicht zu sehen, dass das natürlich deutlich mehr Spaß macht, für die Bundesliga den Kader zu planen, als für die zweite Liga.
Wie geht's jetzt weiter?
Ja, die Jungs gehen jetzt erstmal in den wohlverdienten Urlaub. Wir haben ja den einen oder anderen, der jetzt auch zu der Nationalmannschaft reisen wird. Und wir stecken nachher nochmal mit den Trainern in den nächsten Tagen und der Scouting-Abteilung die Köpfe zusammen. Werden erstmal keinen Urlaub machen, um dann zu versuchen, nächstes Jahr wieder eine spannende, schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, die hoffentlich dann wieder für Furore sorgen wird und in der Bundesliga viel Spaß und, was wir uns alle hoffen, natürlich in der vollen Schüko-Arena.
Stefan Ortega ist beim DFB als vierter Torwart sozusagen eingeplant. Stefan, aber Wort vielleicht zu dem Trainer, zu Frank Kramer, der es jetzt übernommen hat.
Wie beurteilst du?
Ja, eigentlich muss ich ja dann auch nochmal zurückgehen zum Neuhaus, der mit Sicherheit auch einen hohen Anteil daran hatte, dass Bielefeld die Klasse gehalten hat. Das war das Fundament, das hat ja Frank Kramer eben auch gesagt. Ja, und Kramer konnte eben diesen neuen Impuls setzen. Ne? Bei Bielefeld war es ja zu dem Zeitpunkt wirklich, es geht gegen den Abstieg, aber anscheinend hat er da eine Handbremse gelöst. Sie waren eine lange Zeit ohne Niederlage, haben zum Teil wirklich auch richtig gut Fußball gespielt. Von daher, ich meine, wir würden ja jetzt hier sitzen, würde jetzt Bielefeld in die zweite Liga gehen, dann würden wir natürlich hier den Verantwortlichen es vorwerfen, dass sie den Trainer gewechselt haben. Aber das ist nicht der Fall und von daher hat er jetzt die Chance und die Möglichkeit.
Und sie haben zumindest ein bisschen frühzeitiger gewechselt als andere Vereine übrigens, ne? Dann auch, ne? Ja,
zielt es jetzt auf Werder Bremen ab, logischerweise. Ja, also im Endeffekt haben sie ja alles richtig gemacht, weil sie die Klasse gehalten haben. Und von daher war es im Nachhinein auch nachvollziehbar.
Es gibt aber noch mehr Vereine, die den Trainer zum falschen Zeitpunkt gewechselt haben. Auch oben in der Tabelle, ob es dann oder angekündigt, dass der Wechsel vonstatten geht, ob es Frankfurt ist oder Gladbach, muss man dazu sagen.
Ja, aber die sind ja weiterhin im Amt.
Ja, und die haben ja da der Verein, die haben reagiert. Das war ein weglaufender Trainer.
Aber Bielefeld ist ja nicht nur zweigleisig planen, erste Liga, zweite Liga, sondern auch, so wie er das gerade sagt, ich meine, wer sind wir, was sind wir? Wollen wir ein Ausbildungsklub auch sein? Und das heißt, junge Spieler holen, die, und nicht nur holen, sondern entwickeln, das sind immer tolle Worte, sondern die müssen ja auch dann spielen. Und ich finde, wenn ein Trainer das eher so sieht, ein anderer Trainer das eher so sieht, du musst ja die Liga versuchen zu halten und trotzdem diese Identität schaffen. Und ich finde, das ist geräuschlos und ohne schmutzige Wäsche nach außen abgelaufen. Und das ist ja nichts Ehrenrühriges. Wir können ja nur spekulieren, weil wir müssen ja auch nicht alles erfahren, was intern passiert. Das ist aber nichts Ehrenrühriges, wenn ein Trainer sagt, du pass auf, ich soll hier die erste Liga halten und ihr wollt ein Ausbildungsverein sein, wie soll das zusammenpassen? Und ein anderer sagt, das traue ich mir aber so und so zu. Und das ist, ich finde daran nichts Dramatisches und nichts Schlimmes.
Das ist eine Philosophie auch, die ein Verein vorgibt. Und das gibt ja viele klar vor. Wenn der Trainer da eine andere Meinung ist, so, dann muss man sich nur versuchen,
krampfhaft die erste Liga zu halten, koste es, was es wolle, und zwar im Wortsinne, koste es, was es wolle. Solche Beispiele hat es ja auch gegeben. Da machst du ja in so einer Bundesliga-Saison mehr kaputt, als diese ganze verdammte erste Liga dann Sinn macht. Und insofern, für mich seid ihr der deutsche Meister der zweiten Tabellenhälfte, alles richtig gemacht.
Sag mal, beschreib uns doch mal den Typen Frank Kramer.
Zunächst mal auf jeden Fall ein Arbeitstier, das muss man sagen. Und der ist sehr, sehr kommunikativ, wie er mit den Spielern umgeht. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass er sagt, ein freundschaftliches Verhältnis, aber sehr, sehr eng, aber schon klar Grenzen aufzeigend und eine Spielphilosophie. Man sieht es jetzt auch in den letzten Spielen, dass wir uns darauf eingestellt haben, was wir für eine Möglichkeit haben. An Spielermaterial. Wir haben die jetzt relativ schnell hinbekommen, die Intensität in unserem Spiel zu erhöhen. Im Beitrag kam es eben rüber. Wir sind, glaube ich, die Mannschaft, es gibt eine Mannschaft, die mehr zu Null gespielt hat als wir. Und natürlich spielt Stefan Ortega eine überragende Saison, aber das war nicht alleine Stefan Ortega, sondern in der Art und Weise, wie wir als gesamte Einheit gegen den Ball gearbeitet haben, das war die Basis, dass wir dann am Ende auch so viele Punkte geholt haben.
Du musst uns noch ein Geheimnis der Party nach gestern verraten.
Gerne.
Ja, los.
Das ist kein Geheimnis. Zunächst.
Da musst du überlegen, wie viele es gab. Du.
Ja, es gab einige, wo muss sagen, dass was schade war, dass es wirklich. Dass die Fans nicht mit uns feiern konnten. Und leider wurde die Party dann am Ende auch ein bisschen gecrashed von dem einen oder anderen Fan, der es dann nicht verstanden hatte. Sonst wäre sie sicherlich bis heute Morgen durchgegangen. Insofern mussten wir dann leider irgendwann die Party beenden.
Gecrashed hört sich. Na gut. Wir können uns was sogar vorstellen.
War leider dann doch so, dass das Trainingsende von der Polizei umriegelt wurde, damit wir dann in Ruhe feiern konnten und leider. Das ist eigentlich das Traurigste an der ganzen Geschichte, dass wir letztes Jahr ohne Fans aufgestiegen sind und jetzt im Klassenerhalt auch wieder ohne Fans feiern müssen. Nicht in der Form, wie man es sicherlich gerne gehabt hätte. Und insofern hoffen wir, dass wir das nächste Jahr nochmal schaffen, dass wir dann wirklich mit den Fans feiern.
Ja, das ist, glaube ich, allen zu wünschen. Wir reden gleich noch mal weiter, machen eine kurze Pause und schalten dann natürlich auch nach Bremen, wo ja, viele Tränen geflossen sind.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wir sind wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Gratuliere nochmal ganz herzlich an Ninja Bielefeld und dem Geschäftsführer Sport, Sami Arabi, der uns noch zugeschaltet ist. Sami, du hast es eben angesprochen, keine Zuschauer, weder beim Aufstieg, jetzt auch noch bei der Rettung. Immer noch Corona. Was bedeutet das für die nächste Saison, vor allen Dingen finanziell?
Ja, das ist für uns, muss man sagen, beide Sachen waren ein Segen in der Gesamtsituation. Wir sind mit einem extrem geringen Etat, ja auch diese Saison da reingegangen, waren von Anfang an recht vorsichtig, haben ohne Zuschauer kalkuliert. Aber natürlich auch für Arminia Bielefeld bedeutet das auch diese Saison Millionenverluste im zweistelligen Bereich. Jetzt haben wir noch die Konstellation für uns alle Vereine, dass der neue Fernsehvertrag leider etwas schlechter aussieht als der vorherige. Aber so wie wir hier in Ostwestfalen in den letzten Jahren agiert haben, vorsichtig, wir gehen kein Risiko. Wir haben so vor der Saison gesagt, es gibt keinen Klassenerhalt auf Pump. Das wird so weitergehen. Wir brauchen trotz der Pandemie keine Fremdfinanzierung über irgendwelche Banken. Und insofern wird es so weitergehen. Aber der Gürtel ist natürlich auch in der nächsten Saison recht eng. Und wir hoffen alle, auch da haben wir vorsichtig kalkuliert, aber dass wir es zumindest schaffen, die Zuschauerzahlen sukzessive nach oben zu bringen in der neuen Saison.
Was bedeutet das für das Thema Zugänge, Abgänge? Kannst du das schon einschätzen?
Ja, wir haben bei dem einen oder anderen Leihspieler haben wir eine Kaufoption, auch bei Rizzo Doan, aber die ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen Club in einem überschaubaren Bereich. Das ist bei uns in der Dimension von knapp 5 Millionen Euro. Mit dem Gehalt, da sind wir dann nachher bei 20-30% unseres Gesamtetats. Also insofern wird es schwierig sein, auch solche Spieler zukünftig fest zu verpflichten. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir wieder versuchen werden, das ein oder andere Leihgeschäft umzusetzen und werden sicherlich nicht in der Lage sein, große Ablösesummen für Neuzugänge zu bezahlen.
Gut, dann habe ich dich richtig verstanden, dass gleich wird weitergefeiert. War das richtig?
Ja, ich bin mal gespannt. Ich gehe jetzt runter, die Jungs sitzen zusammen. Musik ist wieder an, das höre ich bis hier oben. Also insofern, die Stimmung ist noch gut, ja.
Also dann nochmal Glückwunsch, Kompliment an euch und liebe Grüße ans Team. Danke, Samir.
Dankeschön.
So, Jana, du hast da noch ein paar Reaktionen aus dem Netz, ne?
Ja, es wurde ordentlich gefeiert, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Also in der Kabine haben wir noch ein schönes Video im Netz gefunden. Die Bielefelder feiern sich also für ihren Klassenerhalt, da muss man auch sagen, völlig zu Recht. Gute Stimmung bei den Jungs. Und auch die Bielefelder selbst haben dieses nette Bildchen hier getwittert. Das Video wollen wir nicht mehr. Einmal rüber, so. Das von Sami Arabi aufgerufene Bild zum Klassenerhalt, also erstklassig gepaddelt. Das Paddelboot ist also sicher im Hafen. Und die Fans sagen auch, bei allen Gummibooten, die sich jetzt durch die Liga paddeln, die entscheidende Botschaft ist, dass sich Arminia den Klassenerhalt zu 100% verdient hat. Einfach nahtlos an die grandiosen Leistungen der letzten Jahre angeknüpft und heute den nächsten Schritt gemacht. Also, Gratulation an Arminia Bielefeld.
Ja. Mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Anders die Situation natürlich bei Werder Bremen. Thomas Schaaf ist ja kurzfristig eingesprungen für das letzte Spiel. Gestern gab es dann ein 2-4. Eigentlich hatten sie keine großen Chancen. Und vor Ort ist unser Sport1-Reporter Nico Pomerenke. Hallo, Nico.
Hallo aus Bremen.
Schilder uns mal bitte die Erlebnisse gestern rund um diesen Abstieg, das Spiel vorher, nachher.
Ja, es war ein klassisches Wechselbad der Gefühle. Am Anfang, als der Bus hier einfuhr vor dem Spiel, da war dieses altbekannte Bild, es war fast schon wieder diese Green-White-Wonderwall zu sehen. Die Fans haben die Mannschaft gepusht, haben Pyrotechnik abgebrannt. Bilder, die man gerade in Corona-Zeiten seit einer halben Ewigkeit gefühlt nicht mehr gesehen hat. Und das Ganze kippte dann gegen Ende, eigentlich mit dem Treffer von Sebastian Borneau auf dem anderen Platz in Köln. Und dann gab es einerseits wirklich pure Trauer. Also man hat hier am Osterdeich die Leute auf dem Boden liegen sehen, völlig reglos. Die waren so geschockt, dass man nach 41 Jahren wieder abgestiegen ist. Und dann gab es auch einen kleinen Teil, am Ende waren es vielleicht noch so 1000 Fans hier und von denen waren es vielleicht so 50 bis 100, die dann tatsächlich versucht haben, so ein bisschen mehr oder weniger das Stadion zu stürmen. Die Polizei konnte dann Schlimmeres verhindern. Ja, und es gab halt immer wieder diese Rufe, Vorstand raus, Baumann raus. Also hier hören wir es nochmal. Das war gestern Abend genau hier an Ort und Stelle. Mittlerweile hat sich doch eher beruhigt. Ja, es ist halt der klassische Abstiegskater, den man hier in Bremen gerade erlebt.
Wir sprechen ja gleich noch mit Frank Baumann. Stefan, hast du eine Erklärung für diese, in der 67. Minute stand es 4:0 für Borussia Mönchengladbach? In so einem Spiel für so eine desolate Leistung bis dahin?
Wenn du natürlich nach ein paar Minuten das 1-0 kriegst, dann ist das eine reine Kopfsache und das kriegst du dann nicht mehr raus. Und es war ja auch kein Gegner, wo Bremen jetzt überlegen war, sondern da kam Borussia Mönchengladbach. Und wenn die einmal anfangen, Fußball zu spielen, dann kriegst du das Zweite, das Dritte und dann kannst du das auch nicht mehr drehen. Ja, die sind einfach, grundsätzlich ist Werder Bremen offensiv zu schwach gewesen, ja, haben eine katastrophale Quote, nicht nur im Abschluss. Und das hat im Endeffekt Werder Bremen dahin gebracht, wo sie standen. Immer wieder mit dem Rücken zur Wand, letzten 10 Spieltage nur einen Punkt geholt. Dann ist es auch verdient, wenn Werder Bremen absteigt.
Nico, passiert heute noch was in Bremen und wenn ja, was?
Ja, ein bisschen was ist tatsächlich auch schon passiert. Der ein oder andere Fan hat sich hierher verlaufen. Ich glaube, das war alles eher so ein bisschen auf Verdacht. Aber vorhin sind einige Spieler, wir haben nicht alle gesehen, zum Beispiel den Pechvogel Davy Selke, den haben wir umsonst gesucht. Der war heute unseres Wissens nach noch nicht hier am Stadion. Ein paar sind rein durch die Tiefgarage, haben dann wohl ein bisschen ihren Spind aufgeräumt. Genau hinter uns sehen wir es sogar gerade, wird mir gerade gezeigt, da kommt ein Spieler raus. Ich kann es von hier nicht ganz erkennen, wer das ist. Es läuft aber alles ruhig. Also es gibt hier keinerlei große Proteste, sondern einige Fans stehen hier nur kopfschütteln, gucken den Spielern hinterher. Wie gesagt, Kater pur. Wir haben auch schon Thomas Schaaf gesehen, der hier ankam. Der musste dann ganz alleine das große Marathontor hinten öffnen, um reinzufahren. Hier sehen wir die Bilder nochmal. Das war so ein bisschen bezeichnend. Hat das Tor selber aufgemacht, ist dann reingefahren, hat das Tor selber wieder zugemacht, zwischendurch noch ein paar Autogramme gegeben. Das ist natürlich hier, muss man fast schon sagen, das ärmste Würstchen. Hat für ein Spiel versucht, alles zu retten als absolute Vereinslegende und ist jetzt der Trainer, der den Stempel trägt, Abstiegstrainer. Wobei er selber am Ende wahrscheinlich am wenigsten ausrichten konnte. Man merkt aber auch an den Reaktionen auf Thomas Schaaf, da ist die Fanwut überschaubar. Es sind halt eher aktuell die Vorstände und auf jeden Fall auch die Spieler, weil die sich das ja jetzt in den vergangenen, in den letzten 10 Spielen der Saison sowas von unfassbar vom Brot haben nehmen lassen. Hier die Butter, das hat man in der Bundesliga fast noch nie gesehen, dass man 10 Spiele derart erfolglos in eine Abwärtsspirale gerät. Ja, das ist so die aktuelle Situation, Kater pur.
Hat man überhaupt eine Idee im Moment schon in Bremen, wie es weitergehen soll, Nico?
Ja, das ist eigentlich ja das, was man sich so wenig vorstellen kann, würde ich sagen. Ein Frank Baumann hat gestern Abend schon kämpferisch gesagt, der direkte Wiederaufstieg ist das Ziel. Und uns fehlt hier absolut die Kreativität oder Fantasie zu sagen, wie soll das denn bitte aussehen? Mit einem derartigen Kader, dann wird natürlich auch eine ganze Handvoll Spieler gehen. Und gute Zweitligaspieler mit den aktuellen Finanzen hier in Bremen, mit Mitbewerbern in der zweiten Liga, die auch wieder hoch wollen, wie Schalke, der HSV, wenn Köln beispielsweise noch runtergeht. Das ist alles in ganz, ganz weiter Ferne. Auch am Tag nach dem Abstieg kann man sich kaum vorstellen, wie das eigentlich aussehen soll, wie hier eine schlagkräftige Truppe in ja wahrscheinlich anderthalb Monaten, etwas weniger sogar, in 3 Wochen, glaube ich, zur Vorbereitung kommt. Das wird eine Mammutaufgabe, ganz klar.
Was hat am meisten gefehlt, Nico? Mentalität, Führungsqualitäten, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes?
Das alles, da würde ich sofort unterschreiben. Aber ich glaube, eine Sache kommt auch noch ein bisschen zu kurz und das ist die sportliche Qualität. Also der Kader in der vergangenen Saison, der ist mit Ach und Krach durch ein Tor in der Relegation gegen Heidenheim von Ludwig Augustinsson drin geblieben. Und das war eine spielerisch schwache Mannschaft. Und die wurde nicht verstärkt, die wurde eher noch verschlechtert durch diesen Abgang von Davy Klaassen, der auch jetzt kein Heilsbringer hier in Bremen war, aber immerhin noch spielerisch im Mittelfeld Akzente setzen konnte hier und da. den musste man verkaufen nach Amsterdam, sonst wären hier auf gut Deutsch gesagt die Lichter ausgegangen. Man hatte kein Geld, das zu kompensieren. Also ich glaube, das Spielerische steht auch noch über allem. Ich fand auch eher überraschender als den Abstieg, dass es vor 10 Spielen schon so aussah, dass Bremen gerettet sei. Und ja, das war auch ein Riesentrugschluss. Vielleicht ist das auch noch so der letzte Sargnagel gewesen, dass man sich nach 24 Spieltagen hier kollektiv in Sicherheit gewähnt hat und gesagt hat, gut, Abstieg dieses Jahr haben wir damit nichts zu tun. Und dann kommen 10 Spiele, ein Punkt, wirklich eine beispiellose Abwärtsspirale. Das sind für mich so die Gründe.
Nico, dann sagen wir erstmal vielen Dank. Wir sprechen ja gleich mit Frank Baumann. Sind wir sehr gespannt, was er dazu sagt, wie man das Ziel Wiederaufstieg sofort schaffen will und wie viele und schwerwiegende Fehler Werder insgesamt gemacht hat. Danke dir erstmal. Grüße nach Bremen. Ach ja, schon weg an der Stelle. Peter, du hast gerade auch noch mal, vielleicht ganz kurz noch mal, Thomas Schaaf jetzt als Abstiegstrainer zu titulieren.
Ja, das wäre natürlich der größte Blödsinn, den man sich vorstellen kann. Thomas Schaaf hat in der Endkonsequenz dem Verein, seinem Verein helfen wollen und ist da eingesprungen. Null Einfluss auf die Mannschaften. Von daher muss man sich eine andere Frage stellen. Entweder stehe ich zum Trainer Kohfeldt bis zum Ende, okay. Oder wenn ich reagiere, reagiere ich viel, 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 viel früher. Nämlich dann, wenn ich die Erkenntnis habe, es geht jetzt den Bach runter. Und wenn ich dann Thomas Schaaf oder irgendeinem anderen, Thomas Schaaf halte ich für prädestiniert, die Möglichkeit gebe, zumindest noch langfristig auf die Saison bezogen, auf die letzten 10 Spiele von mir aus, noch Einfluss nehmen zu können, ja, dann hätte ich eine Chance gehabt, vielleicht eine Chance gehabt. Aber so war es nicht mehr möglich, diese Spirale aufzuhalten. Denn man muss sich überlegen, es ist eine Gesamtentwicklung, die zwischendurch mal relativ positiv war, dahingehend, dass man gesagt hat, mit 30 Punkten, 10 Spieltage vor Schluss, ist man schon gerettet. Das war der Trugschluss. Die Gesamtentwicklung war eine andere. Im letzten Jahr bereits hat man eine Negativentwicklung gesehen. Dann hat man noch die wesentlichen Spiele abgeben müssen, um die Lizenz zu retten. Hat mit viel, viel, viel Glück die Relegation überstanden. Und hat dann eine weitere Entwicklung gehabt mit einer schwächeren Mannschaft, die kurzfristig mal eine gewisse Art von Sicherheit ausgestrahlt hat, aber letztendlich die Qualität nicht hatte, um die Liga zu halten. Da hätte man von Seiten des Vorstandes oder von Seiten der Funktionärsebene, wenn überhaupt, dann eher reagieren müssen. Aber die Reaktionen, die da gekommen sind, waren zu spät oder eben die
falsche. Also Thomas Schaaf für ein Spiel, das ist natürlich dann wirklich eine Kiste. Der 1. FC Köln hat es ein bisschen besser gemacht, wird im Funkel eher installiert und sind zumindest jetzt in der Relegation. Wir machen einen Spot, dann sprechen wir darüber. Der 1. FC Köln gewinnt also das wichtige Spiel gegen Schalke 04, die ja bereits als Absteiger schon lange feststanden. Mit 1:0, Stefan, schauen wir uns mal das goldene Tor an. So wichtig war. Sie hatten viele Chancen, ne? In der zweiten Halbzeit.
Ja, ja, haben sie natürlich das Risiko erhöht. Mussten sie ja logischerweise auch. Ja, und da fällt das vielleicht goldene Tor, ja, sie müssen ja erstmal die Relegation überstehen.
Also jetzt erstmal, genau.
Genau, macht aber gut, Kopfballaufsätze ist schwer zu halten. Zum Glück ist das Tor gefallen, muss ich dazu sagen, weil davor wurde ein Tor zurückgenommen. Und dann hat es natürlich Riesendiskussionen gegeben, aber es war ein verdienter Sieg.
Du hattest letzte Woche, glaube ich, auch noch gesagt, Schalke ist kein einfacher Gegner, ne? Nach dem Sieg gegen Frankfurt.
Nein, wo sie,
einige wollen sich präsentieren.
Klar, und sie haben auch gut gespielt gegen Frankfurt und von daher, die Schalke wollten die Kölner ja auch ärgern. Und haben alles reingeworfen. Allerdings hat dann unterm Strich die Qualität gefehlt. Und Köln hat sich jetzt gerettet in die Relegation mit einem verdienten Sieg, das muss man schon sagen.
Jetzt haben wir gerade über Werder schon gesprochen, Marcel. Was ist denn in Köln so schief gelaufen?
Ach, das ist
unfair. Eine lange Geschichte, wolltest du sagen.
Ja, das Köln ist... Das macht ja auch den Charme aus dieses Clubs, aus der Distanz, nur wenn du da selber betroffen bist. Ja, ja, es ist immer eine Unruhe, mehr im Umfeld als eigentlich im Sportlichen. Und das bildet sich dann ab. Und dann hast du nicht die Mittel, um eine Mannschaft, die eigentlich in Köln, wie man ja immer, hat man ja immer hohe Ziele, wahrscheinlich immer zu hohe Ziele. Und die Mannschaft ist sportlich nicht sehr viel besser als jetzt der Stand. Nur sie haben aus dem, was zu machen war, haben sie es dann gemacht. Wir haben ja gerade geredet drüber. Das muss ja, weil Friedhelm Funkel kommt, der fängt ja dann nicht an, von Dreierketten auf Viererketten und irgendwelche taktischen neuen Dinge einzuführen, sondern das ist Aktionismus. Aber der muss dann irgendwann mal sein, wenn du das Gefühl hast, eine Mannschaft wird nicht mehr erreicht. Das ist doch, in Bremen hat man doch die ganze Zeit das Gefühl. Kohfeldt, nach jedem Spiel kam er rhetorisch wunderbar, der dir erklärt, dass eigentlich alles ab jetzt und nächste Woche ganz
geht's wieder los.
Und du hattest das Gefühl, er kriegt sie nicht. Hier hattest du den Eindruck, Hector mit nach vorne. Sie haben das, was sie hatten, in die Hand genommen. Gestern waren sie lange gelähmt im Spiel, fand ich. Waren die Beine schwer so zu Beginn. Aber so die letzten 20, 30 Minuten, finde ich, haben sie alles dafür getan, um erste Liga zu halten.
Ich muss auch sagen,
weil da sind sie
marschiert. Ist wirklich ein Paradebeispiel. So. Ein richtig wahrer Kapitän, der Gas gegeben hat. Und die haben ja im Minutentakt haben die eine Chance nach der anderen herausgespielt. Das war richtig schön zu sehen. Und ich glaube schon, dass Friedhelm Funkel da was bewirkt hat. Und daran sieht man ja auch.
Aber im Kopf, weißt du, das meinte ich.
Ja, und auch die Trainerwechsel.
Irgendwie eine Blockade
zu lösen. Die Trainerwechsel, einen Spieltag vor Schluss, wie Werder Bremen das gemacht hat, ist, glaube ich, das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. 10 Spieltage, wie Peter es gesagt hat, vor Schluss, okay, da kann man noch was bewirken. Und bei den Kölnern sieht man auch, ein paar Spiele vor Schluss ist da noch mal ein Ruck durchgegangen. Und also, die haben mich gestern begeistert, obwohl es gegen meine Schalker ging. Aber da habe ich Einsatz gesehen, Willen gesehen von Hector und von allen anderen. Die haben alles gegeben und es war nicht einfach.
Das müssen sie aber jetzt noch zweimal.
Ja, das stimmt. Und wird auch nicht einfach.
Und ein großes oder das Grundproblem vom FC, neben den alles angesprochenen Dingen, liegt natürlich in erster Linie im sportlichen Bereich und da in der Offensive. Wenn ich mir vorstelle, man hat Andersen geholt, einen Andersen, der bei Union Berlin schon gezeigt hat, was er kann, aber auch gezeigt hat, dass er leider verletzungsanfällig ist. Der fiel ja die Majorität der Spieler aus. Und da hatte der 1. FC Köln richtige Gedanken gehabt, die Offensive zu verstärken. Zum Beispiel mit einem Mann von Duda, von Hertha BSC geholt, der eigentlich der klassische Zehner ist. Ja, der muss plötzlich in der Sturmspitze spielen, weil Andersen nicht da ist. Und jetzt kommt
kein anderer da
war. Und Terodde, Modest und Córdoba irgendwann, warum auch immer, verkauft worden wurde. Ich habe auf einmal keine Sturmspitze mehr.
Und auf einmal ist der Hector vorne, ne?
Der Hector hat nachher die Dinge gerettet. Ein Doppelpack von Hector kann man
nicht unbedingt geboren,
mit rechnen. Also da ist das Grundproblem. Und das Grundproblem bleibt bestehen. Das kann auch Friedhelm Funkel, der wirklich von der Inspiration eine tolle Arbeit geleistet hat, aber kann auch in der Relegation nicht lösen. Ich hoffe für den FC, dass der Andersen gesund bleibt für die beiden nächsten Spiele. Und dass man da offensiv so spielen kann, wie man es teilweise gegen Schalke versucht hat durchzuziehen. Aber dieses Grundproblem muss im nächsten Jahr gelöst werden. Also nochmals geht es so nicht gut. Ohne Offensive, ohne Sturm wird der FC die Liga nicht halten, im Falle, dass er jetzt durchrutschen soll.
Also war Friedhelm Funkel dann genau der richtige Mann zu dem Zeitpunkt?
Ja, gerade
bisher.
Gerade Friedhelm Funkel war der richtige Mann an dem Punkt. Ich glaube ja, also hier in Schalke war er ja auch mal im Gespräch. Da sind ja 4 Trainer. Bei irgendeinem Wechsel haben viele Friedhelm Funkel gefordert. Und ich glaube, dass es von Schalke auch gut gewesen wäre, wenn sie ihn damals geholt hätten. Er ist wirklich genau für die Situation genau der Richtige. Und kann man nur sagen, Glückwunsch Friedhelm Funkel. Wenn ich sehe, dass zum Beispiel in Hamburg oder in Bremen Vereinsikonen wie Rubesch oder Schaaf im letzten Moment demontiert wurden und jetzt als Abstiegstrainer oder Nicht-Aufstiegstrainer dastehen, das kann man mit den Leuten nicht machen, das kann man mit dem Club nicht machen. Und der FC hat es gerade im richtigen Moment gemacht.
Ja, und Friedhelm Funkel, er verkompliziert halt den Fußball nicht. Ja, er spricht eine ganz einfache Sprache.
Gerade in der Situation jetzt
auch. Und man hat ja auch die Bilder eben gesehen. Er geht zu den Spielern, er nimmt sie in den Arm, er spricht mit ihnen, er vertraut ihnen. Und darum geht es. Bei Werder Bremen unter Kofeld war es vielleicht so, dass er nach wie vor immer wieder den Fußball ein Stück weit verkompliziert hat. Und das ist in so einer Situation, wo es eigentlich nur noch eine Kopfsache ist, wo es gegen den Abstieg geht, da musst du den Fußball einfach halten. Und das macht Friedhelm Funkel. Deswegen hat er sehr wohl die Möglichkeit, mit Köln die Klasse noch zu halten.
Stefan, du hast eben angesprochen, es gab eine Szene, da hat man schon gedacht, oh, das war's jetzt, der Brustlöser. Aber dann ist der Videoassistent mal wieder eingeschritten.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, wir wollen noch mal drauf schauen auf dieses Abseitstor, was am Ende dann doch nicht gegeben wurde für die Kölner. Also Sebastian Andersson hatte nach Freistoß von Jonas Hector, also den richtigen Riecher, bringt den Ball erstmal ins Tor. Aber dann, wenn wir einmal auf Salih Özcan achten, sehen wir, er steht im Abseits. Dann greift er aktiv ins Spiel ein, indem er eben den Schalker Salif Sané blockt. Und somit wird dann aus passivem Abseits aktives Abseits. Und das Schiedsrichterteam um Daniel Siebert entscheidet sich eben dazu, den Treffer dann nicht zu geben. Am Ende des Tages korrekte Entscheidung. Man muss aber schon sagen, Puh, also das im Abstiegskampf, wenn das Spiel durch diese Szene entschieden worden wäre, das wäre wahrscheinlich, hätte für Diskussionsstoff gesorgt. Ich bin gespannt, wie die Runde das bewertet.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ihr wolltet schon loslegen, ja.
Ja, also ich bewerte das jetzt so, Jana, das hast du mega erklärt, alles richtig gemacht. Das wäre natürlich dramatisch gewesen, wenn das 1-0 nicht gefallen wäre für die Kölner. Darüber brauchen wir nicht reden. Dann wäre das Gesprächsstoff heute hier wahrscheinlich über 2 Stunden lang. Zum Glück ist der Treffer gefallen, auch verdient. Aber es war irregulär.
Stefan, nur das muss man eben, dazu sagen. Eben deswegen, das ist der, entschuldige, das so ist der Punkt. Wir können nicht sagen, weil es jetzt das entscheidende Spiel war gegen den Abstieg, müssen wir die Regeln anders auslegen. Also, da können wir den Laden zumachen. Es ist so, das hätte Riesenrabatz gegeben und das kann ich auch nachvollziehen, aus der Emotion raus, wenn du dann wieder in Ruhe drauf guckst, sagst du, der Sané ist ja nicht irgendeiner, sondern das ist einer der wenigen auf Schalker Seite, wo ich noch sage, den bräuchte es gerade da an der Stelle. Wenn du den wegblockst, greifst du sehr wohl ein in dieser Szene. Du bist schon beteiligt da drin. Deswegen, das ist so und wann das passiert. Mich stören auch immer so die Dinger, du kannst doch in der dritten Minute doch, du kannst aber in der ersten Minute einen rausschicken, wenn der hinlangt wie ein Kesselflicker. Und Abseits ist Abseits in der ersten wie in der 90. Minute.
Muss ich klarstellen, wäre das Spiel 0-0 ausgegangen, wäre das auch logischerweise die richtige Entscheidung des Schiedsrichters gewesen. Muss man klar sagen.
Ja? Eine Regel kann ja nicht abhängig sein vom jeweiligen Spielstand oder von der Wertigkeit eines Spielers. Die Regel ist Regel.
Genau.
Trotzdem muss von mir ein Ja-Aber kommen. Das ist, glaube ich, mein Job. Ja? Aber ich finde es fürchterlich.
Wenn du dich so definierst, mach das.
Ja, ich definiere mich so. Ich finde es fürchterlich. Der Regel entsprechend, d'accord, überhaupt keine Frage, aber ich finde es fürchterlich, wenn ich 23 Zeitlupen brauche auf verschiedenen Winkeln, alles Mittel und Möglichkeiten, die eine Situation klarstellen. Aber derjenige, der Betrachter, im Normalspiel, kein Spieler hat sich übrigens beschwert, ja, im Normalspiel, ob Schiedsrichter, Linienrichter, wer auch immer, hat nicht die Möglichkeit, das zu entscheiden. Und da brauche ich nochmal 23 Linien. Und dann sehe ich bei der letzten Einstellung, übrigens, rein rechtlich ist es Abseits. Ist es de facto richtig.
Dann aber Peter, vom gefühlten müssen wir
Fußballerleben...
Aber
Da muss ich jetzt mal widersprechen. Also ich sage ja auch, im Gegensatz zu dir, wenn man eine Szene 23 Mal sich anschauen kann und dann die richtige Entscheidung trifft, ist das gut und gut für den Fußball.
2021,
Mein Aber kommt in der Situation. Und da möchte ich eben nicht, dass eine solche Szene möglicherweise einen Abstieg entscheidet. Die Szene war, oder dieses Foul war für die Szene völlig, völlig
unwichtig.
Sané wäre niemals an den Ball gekommen. Er hätte auch von mir aus noch 20 Meter im Mittelfeld gefault werden. Er hatte damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Jetzt kann man sagen, Regel ist Regel. Aber wenn so eine Situation, die mit dem Angriff nichts zu tun hatte, einen Abstieg entscheidet, dann habe ich wirklich Bauchschmerzen.
Es ist übrigens nicht faul gepfiffen worden,
abseits.
Durch dieses vermeintliche Foul, was kein Foul war,
aber
ist eine passive, war ja passiv, ja, Situation zu aktive geworden. Und diese Interpretation von Regeln ist schon mehr als bedenklich. Denn wenn Regeln, die Endentscheidung, die Entscheidung, die Finale ist absolut korrekt, richtig. Aber, jetzt kommt das Ja-Aber, das wollen wir nur unterstreichen. Wenn eine Regel unterschiedlich interpretierbar ist, ist es eine Scheißregel.
Das ist ja aber immer. Nimm mal die Handregel.
Ja, das ist ja auch die nächste Regel, über die man mal reden müsste. Eine Endgültigkeit,
Darf ich noch einmal gegen das Aber was sagen? Also es gibt für mich überhaupt kein Aber. Wir müssen doch froh sein, dass der Videobeweis funktioniert. Und der funktioniert nicht beim 23. Mal. Der hat funktioniert in 0,4 Sekunden. Der hat sofort funktioniert. Und das ist eine Regel. Der hat eingegriffen, faul. Foul, aber es war regelkonform.
Nee, nicht. Es ging ja nicht um Foul.
Absolut.
Es ging ja nicht um Foul.
Nee, war ja kein Foul.
Nee, war es denn überhaupt ein Foul?
Genau. Nein, es war kein Foul.
Aha, das ist ja die Frage.
Das ist doch bei Standardsituationen immer so, das wisst ihr doch. Da wird ein bisschen gehalten.
Alles richtig, aber man kann diskutieren, wie man will. Diese Interpretation dieser Situation, die muss eindeutig sein. Die ist rein regeltechnisch möglicherweise eindeutig, aber zu erkennen ist es nicht und bietet andere Interpretationsmöglichkeiten.
Ist doch zu erkennen
gewesen. Und das ist so bewertet worden.
Peter, mein Lieblingswort ab heute ist aber. Ja, da fange ich an.
Peter, Peter, wenn du früher nie benutzt das Wort,
immer Punkt.
Für mich ist das ganz klar. Das ist abseits gewesen und fertig.
Peter, wenn du als Trainer so eine Situation hast, als betroffener Trainer und steigst damit ab.
Ja.
Da möchte ich mal hören.
Ja, aber Theater ohne Ende, das ist ein ganz anderes Thema. Letzte Woche, wir hatten das Spiel Augsburg gegen Bremen. Du kannst dich an die rote Karte erinnern. Nummer ist jetzt eine Woche her, aber noch gar nicht so weit weg. Und da gab es eine rote Karte für den Augsburger. Zum Vorteil für die Bremer. In einer Situation, wo der Ball gar nicht war. Kannst du dich daran erinnern?
Klar.
Im Mittelfeld oder Mittellinie.
An der Mittellinie, genau.
Genau. Rote Karte. Riesenvorteil. Fast ein Matchball für die Bremer. Und machen sie ihn trotzdem nicht rein. Also solche Situationen musst du ahnden. Die musst du ahnden. Du kannst jetzt nicht sagen, das hat gar nichts mit dem Spiel zu tun. Weil der Ball war da. Und nein, die schauen ja überall hin. Und müssen sie auch. Und deswegen müssen sie auch eingreifen und dementsprechend die Strafe aussprechen.
Das
hat ja nichts damit zu tun, ob der Ball in der Nähe ist. Eine an der Eckfahne kann den einen ja nicht eine reinhauen, obwohl der Ball auf der anderen Seite.
Das bleibt eine Tätigkeit, egal wo der Ball ist.
Vollkommen völlig egal.
Entweder wir wollen, ich bin sofort bei euch, wenn ihr sagt, lass uns das Ding abschaffen, wir gehen wieder zurück. 20 Jahre zurück, wir spielen es so. Das hat seinen Charme, das will ich gar nicht leugnet. Mir ist das zu viel Videospiel. So. Es ist schwer, jungen Menschen dann zu vermitteln, dass man im Jahr 2021 nicht alle technischen Hilfsmittel nutzt. Und wenn es die gibt, ist es mir, da geht es um Rechtsgleichheit und eine Rechtssicherheit. Du kannst nicht sagen, es ist, wenn du mit so einer Szene absteigst, Alfred, ja, dann steigst du ab, denn du hast es dir 33 Spieltage vorher schon sehr verdient, um da in der Position zu sein.
Das ist klar.
Aber der Sané sehr wohl, wenn der zurückläuft, kann der verhindern, dass andere problemlos zum Kopfball kommen. Er wird am Strafraum daran gehindert, weiterzumachen. Damit greift der Kölner für mich ein und dann ist es abseits. Und wenn das der Keller nicht gesagt hätte,
dann hätte das vielleicht Fritz Keller gesagt.
Ich habe eure Standpunkte sind klar. Komm. Ich mache einen Vorschlag für die nächsten anderthalb Stunden.
Wenn jemand noch mal
5 Euro
gebe ich mal rein.
Wenn jemand aber sagt, wird auch eingezahlt. Ne? Und das Stichwort war ja, Steffen, du hast eben gesagt, Bremen hat ja letzte Woche schon in Augsburg auch die große Chance, haben sie nicht genutzt.
Genau.
Wir sprechen gleich mit dem Geschäftsführer Sport, mit Frank Baumann, wie es denn weitergehen soll. Vorher die Chance für Sie. 100.000 Euro können Sie gewinnen. Also rufen Sie an. Viel Glück, bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wir sind wieder zurück beim Check 24. Doppelpass. Sie haben es alle mitbekommen. Werder Bremen muss zum zweiten Mal in die zweite Liga. Und wir begrüßen jetzt den Geschäftsführer Sport, Frank Baumann. Frank, hallo.
Ja, hallo nach München.
Bist du schon wieder aus der Schockstarre erwacht?
Ja, die Nacht war natürlich sehr, sehr kurz. Ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass wir natürlich gestern eine brutale Enttäuschung erlebt haben, eine große Traurigkeit zu verarbeiten haben, die natürlich immer noch anhält. Und insofern macht man sich natürlich sehr, sehr viele Gedanken, auch in der Nacht. Wobei ich dann auch sagen muss, je heller es dann wurde, desto mehr ist der Blick dann auch wieder nach vorne gegangen.
Geahnt haben es ja viele. Realität ist es jetzt seit gestern. Werder Bremen muss also nach 1980 zum zweiten Mal in seiner langen Vereinsgeschichte absteigen. Zu schlecht die Punkteausbeute der vergangenen Monate und selbst der Rausschmiss von Trainer Kohfeldt vor dem letzten Spiel hat nichts mehr gebracht.
Auch Thomas Schaaf konnte den freien Fall nicht mehr stoppen. Und statt Retter zu sein, ist die Trainerlegende jetzt auch ein Absteiger. Fassungs- und Sprachlosigkeit angesichts des eigenen Versagens.
Im Moment ist es eben auch schwer, überhaupt was zu sagen. Also ich will da sitzen natürlich in der Kabine und absolute Stille.
Draußen vor dem Weserstadion nicht nur Tränen der Enttäuschung. Hunderte Anhänger der Grün-Weißen lebten ihren Zorn aus. Wie konnte das noch passieren? Mitte März hatte Werder doch schon 30 Punkte auf dem Konto. Polizeiabsperrungen wurden durchbrochen, der Spielerausgang blockiert. Aber die ohnmächtige Fanwut richtete sich vor allem gegen die Club-Bosse. Drinnen Ohnmacht ohne Wut. Und die bittere Erkenntnis, den Klassenerhalt nicht verdient zu haben. Jetzt stehen sie in Bremen vor einer großen und komplizierten Aufgabe. Neuaufbau in der zweiten Liga. Ein anderer Trainer wird kommen und die Mannschaft wird sich stark verändern. Aber weil am sportlichen GAU nicht nur Trainer und Mannschaft schuld sind, glauben wir wie so mancher Fan. Werder braucht jetzt den kompletten Umbruch.
Frank, über den sprechen wir sofort. Wie kannst du die Leistung gestern erklären? In so einem, ja, nicht das wichtigste Spiel, aber vielleicht auch am Schluss, um noch die Rettung zu schaffen, war es ja schon eine Art Finale.
Ja, es war auf alle Fälle eine sehr, sehr enttäuschende Leistung. Das muss man definitiv festhalten. Und wir haben uns das natürlich anders erhofft. Dadurch, durch den Trainerwechsel natürlich nochmal einen neuen Impuls, letztendlich einen Effekt letztendlich auch zu haben. Der natürlich dann auch sehr, sehr schnell weg war, nachdem wir nach 3 Minuten schon das Gegentor bekommen haben. Und wir haben dann eine gewisse Zeit gebraucht, um uns zu fangen. Ich glaube, nach 20, 25 Minuten waren wir dann wirklich gut im Spiel drin, haben eine 100%ige Torchance, die wir nicht nutzen. Und das sind dann so Aktionen, die entweder den Hebel in eine oder andere Richtung dann auch schwenken. Wenn man eben 8, 9 Spiele nicht gewonnen hat und man dann so eine Torchance liegen lässt, dann ist das für das Selbstvertrauen natürlich nicht förderlich. Und da haben wir speziell dann nach dem 2-0, kurz nach der Halbzeit, dann die Gegenwehr komplett vermissen lassen, was natürlich in so einem Spiel nicht zu entschuldigen ist.
Aber Frank, ist das nicht so ein bisschen systematisch für die ganzen letzten Monate, dass er dann immer wieder sagt, ja, aber in der Phase waren wir ganz gut, dann hatten wir da vielleicht mal eine Chance und so weiter. Redet ihr euch das Ganze nicht zu schön oder sehen wir das falsch?
Also wir werden nach den Spielen, nach unserer Einschätzung zum Spielverlauf gefragt. Den geben wir dann wieder her und wenn wir dort gute Phasen eben auch hatten, die ein Spiel einfach auch drehen können, dann haben wir das dementsprechend geäußert. Wenn wir schlechte Spiele abgeliefert haben, wenn wir insgesamt nicht gut waren, dann haben wir das auch sehr, sehr kritisch angesprochen. Insofern glaube ich nicht, dass wir das grundsätzlich zu gut gesehen haben, insbesondere in den letzten 10 Spielen, wo wir nur einen Punkt geholt haben.
Genau, von mir mal eine Frage. Ja. Du hast es gerade gesagt, nach dem 24. Spieltag ging ja so ziemlich gar nichts mehr. Die entscheidende Frage, kam der Trainerwechsel nicht zu spät?
Ist, glaube ich, eine sehr, sehr hypothetische Frage, ob ein Trainerwechsel zu einem früheren Zeitpunkt Sinn gemacht hätte. Wir waren nach 24 Spieltagen mit 30 Punkten, glaube ich, 11 Punkte vor dem Nicht-Abstiegsplatz. Wir waren im Pokal-Halbfinale. Dann hatten wir 4 Spiele, 3 gegen die absoluten Top-Teams der Liga, eine unglückliche, sehr, sehr unglückliche Niederlage in Stuttgart. Danach kam eine englische Woche, wo wir innerhalb von 6 Tagen 3 Spiele verloren haben. Und das war dann für uns ein Zeitpunkt, wo wir uns mit einem Trainerwechsel sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Und es ist auch bekannt, dass wir dann zur Entscheidung gekommen sind, auch nochmal, auch das möchte ich betonen, gemeinsam mit Florian Kohfeldt, eine Idee, die von ihm letztendlich auch kam, dieses Pokalspiel gegen Leipzig als Endspiel für den Trainer ein Stück weit auch auszurufen, um nochmal einen neuen Reiz innerhalb der Mannschaft zu setzen. Und wir haben dort gegen Leipzig eine gute Leistung gezeigt, haben danach gegen Leverkusen einen Punkt geholt, eine gute Leistung gezeigt. Nur dann, nach dem wirklich desolaten Auftritt in Augsburg, als wir aus dem Nichts als Geschenk sozusagen eine rote Karte und Überzahl geschenkt bekommen haben, mussten wir da nochmal handeln, auch wenn der Zeitpunkt natürlich sehr, sehr ungewöhnlich war. Ob ein Trainerwechsel vor dem Leipzig-Spiel wirklich den Effekt gehabt hätte, dass man dort nochmal Selbstvertrauen bekommt, ist sehr, sehr hypothetisch. Wenn du gegen Leipzig, gegen Leverkusen zweimal verlierst, ist dieser sogenannte Impuls ja auch sehr, sehr schnell wieder weg. Und dann ist die Mannschaft definitiv am Boden, wenn es dann auch mit einem neuen Trainer nicht funktioniert. Und insofern im Nachhinein kann man zu dieser Einschätzung kommen, aber keiner wird beweisen können, dass es anders besser gelaufen wäre.
Stefan, du hast ja in deiner T-Online-Kolumne ganz klar Stellung dazu bezogen. Das schauen wir uns kurz mal an. Du kannst das vielleicht nochmal untermauern, das Ganze. Also weder Köln, Schalke und der HSV sind Beispiele. Werder, Köln, Schalke und der HSV sind Beispiele dafür, dass nicht immer nur die Trainer zur Verantwortung gezogen werden müssen, sondern genauso die Manager und Bosse der Vereine.
Ist ja die logische Konsequenz. Also es ist ja in der, also
die, ja, Regel, hast du auch angesprochen, genau.
Nein, die Regel ist ja so, dass du immer zuerst auf die Trainer gehst, ob es jetzt ein neuer Trainer oder zwei neue Trainer sind in einer Saison. Aber irgendwann müssen natürlich auch die Verantwortlichen, die den Kader zusammenstellen, die Sportdirektoren, die Manager, der Vereine natürlich auch zur Rechenschaft gezogen werden und sich hinterfragen müssen. Ja, sie müssen sich selber die Fragen stellen und sie müssen auch Fragen, die kommen, beantworten. Das ist doch ganz normal. Also man kann ja immer nicht nur mit dem Finger auf den Trainer zeigen, er ist der Alleinschuldige. Das ist ja Quatsch.
Frank, hast du dir diese Fragen gestellt und zu welcher Lösung bist du gekommen?
Die Fragen stelle ich mir ständig nach jeder Saison. Die habe ich mir auch 2017, 2018, 2019 gestellt, als wir sehr, sehr gute Jahre hatten. Was können wir verändern? Was können wir verbessern? Wo habe ich keine guten Entscheidungen getroffen? Das ist nach jedem Jahr so. Und das war letztes Jahr so nach einer schlechten Saison. Und das ist natürlich auch dieses Jahr wieder der Fall. Wo haben wir Fehleinschätzungen vorgenommen, was den Kader betrifft, was den Trainer betrifft? Und das arbeiten wir natürlich ständig auf und ich bin grundsätzlich mit mir im Reinen, dass die Entscheidungen, die ich zum jeweiligen Zeitpunkt getroffen habe, sehr, sehr sorgfältig vorbereitet waren und sehr, sehr gute Argumente eben auch dafür gab, dass wir so entschieden haben, wie wir entschieden haben.
Herr Baumann, es geht ja jetzt auf, wie man aus Bremen hört, um Ihre Zukunft und Sie haben gestern gesagt, Sie laufen vor der Verantwortung nicht weg. Seien Sie mir bitte nicht böse, das ist einer der Sätze, den ich im Fußball nicht mehr hören kann. Wir haben ihn auf Schalke von Jochen Schneider auch mehrmals gehört. In der Bild am Sonntag wird heute kommentiert, der Satz, ich laufe vor der Verantwortung nicht weg, heißt nichts anderes als, ich klebe auf meinem Stuhl. Denn Sie haben ja gestern auch gesagt, Sie übernehmen die Gesamtverantwortung. Was heißt das denn jetzt? Was heißt das konkret?
Das heißt grundsätzlich, dass ich eine Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich bei Werder Bremen habe, dass ich letztendlich für die Kaderzusammenstellung, für die Trainerposten, für die Nachwuchsarbeit zuständig bin und dass ich für die Rahmenbedingungen letztendlich verantwortlich bin. Und die Rahmenbedingungen haben in den letzten 10 Spielen nicht gepasst, sodass wir unser Ziel im Klassenerhalt leider nicht erreicht haben. Trotzdem muss man natürlich auch festhalten, dass es über die Mannschaft, den Trainer, die Mannschaft an sich letztendlich auch in der Verantwortung ist. Und da muss man natürlich dann auch die Frage stellen, welche Fehler wurden gemacht und vor allem, was ist jetzt für den Verein, für die Zukunft der richtige Schritt? Und da bin ich überzeugt, dass ich, weil wir eben auch zweiklassig planen mussten, auch in der letzten Saison schon, auch jetzt seit vielen Monaten, eben klare Ideen habe, wie wir uns aus dieser schwierigen sportlich, aber auch wirtschaftlichen Situation befreien können. Und Sie können mir glauben, ich bin keiner, der auf seinem Posten klebt. Wenn der Aufsichtsrat zur Entscheidung kommt, dass wir dort eine Veränderung brauchen, dann werden wir im Sinne des Vereins eine sehr, sehr gute Lösung finden. Ich bin aber davon überzeugt, dass ich in dieser schwierigen Situation die richtigen Entscheidungen treffen kann. Und wir brauchen jetzt schnelle Entscheidungen im sportlichen Bereich. Wir brauchen einen neuen Trainer. Wir werden eine große Veränderung im Kader haben. Und wir hatten 2016 auch eine ganz, ganz schwierige Situation. Und auch damals haben wir gezeigt, dass wir was Neues mit aufbauen können. Und ich weiß, dass das schwierig wird. Ich weiß, dass die Kritik aktuell sehr, sehr groß ist. Aber ich bin überzeugt, dass wir diese schwierige Situation auch meistern können.
Aber wäre es für Werder Bremen jetzt nicht besser, einen kompletten Neuanfang zu starten nach diesem jahrelangen Niedergang? Und wenn Sie vor der Verantwortung nicht wegrennen, wäre Ihre Verantwortung ja auch vielleicht den Weg für einen Neuanfang freizumachen?
Wir werden das intern natürlich sehr, sehr intensiv besprechen, auch kritisch besprechen, was für Werder Bremen der richtige Weg ist. Und wenn man zur Entscheidung kommt, dass dort eine Veränderung auf meiner Position sinnvoll ist, dann werde ich dem nicht im Wege stehen. Aber nochmal, ich bin davon überzeugt, dass wir die richtigen Ideen, die richtigen Lösungen letztendlich haben, um uns so aufzustellen, dass wir einen konkurrenzfähigen Kader haben werden, mit dem wir in der nächsten Saison wieder aufsteigen können.
Frank, ich glaube aber, dass Alfred meinte, nicht was der Aufsichtsrat beschließt, sondern was du für dich dann entscheidest. Da, auf die Frage hast du noch nicht hundertprozentig geantwortet. Für mich hört es sich so an, du würdest auf jeden Fall gerne weitermachen, richtig?
das ist richtig, weil ich davon überzeugt bin, dass ich der Richtige für Werder Bremen bin. In dieser Situation, wo wir schnell Entscheidungen treffen müssen.
Jetzt hast du, glaube ich, auch gestern schon das Ziel gleich aufgegeben. Natürlich wieder Aufstieg. Werder will nicht lange in der zweiten Liga bleiben. Wie soll das denn funktionieren?
Ja, indem wir einen sehr, sehr guten, sehr, sehr passenden Trainer finden. Das ist natürlich jetzt eine der dringendsten Aufgaben, die wir lösen müssen. Und dann wird es natürlich Veränderungen im Kader geben. Die wird es aber auch geben müssen, weil wir einfach in den letzten zwei Jahren auch nicht gut performt haben. Und wir natürlich den Kader dementsprechend auf die zweite Liga letztendlich auch ausrichten müssen. Und das wird nicht leicht, aber ich glaube, dass es auch andere Clubs in den letzten Jahren gezeigt haben, dass das letztendlich auch eine Chance sein kann, etwas Neues aufzubauen. Und dieser Neuaufbau muss nicht immer mit einer kompletten personellen Veränderung einhergehen.
Was für Qualitäten muss denn ein passender Trainer bei Werder Bremen in der nächsten Saison mitbringen?
Wir müssen natürlich erstmal schauen, welche Situation haben wir jetzt aktuell. Das heißt, wir haben zwei Jahre Abstiegskampf gehabt, wir haben eine verunsicherte Mannschaft, wir haben eine finanziell sehr, sehr schwierige Situation, wir haben eine gewisse Unruhe um den Verein herum und wir haben natürlich für uns auch, was unsere strategische Ausrichtung betrifft, sehr klare Ideen, für welchen Fußball wir stehen wollen, was letztendlich die Schwerpunkte letztendlich auch in der Ausbildung sein müssen, in der Kaderzusammenstellung. Und wir müssen natürlich dahin kommen, dass wir wieder einen attraktiveren, erfolgreicheren Fußball spielen. Und unser Weg muss es natürlich sein, junge, hungrige Spieler letztendlich auch zu integrieren und diese weiterzuentwickeln. Dementsprechend brauchen wir einen Trainer, der diese Qualitäten schon nachgewiesen hat, der letztendlich Lust hat, aus wenig auch mehr zu machen, viel zu machen, dort eine Begeisterung auch entfachen kann. Und das ist das Profil, wonach wir den Trainermarkt eben auch in den letzten Wochen schon letztendlich uns schlau gemacht haben, erkundigt haben, einige Gespräche geführt haben, dort einen sehr, sehr professionellen Prozess letztendlich auch absolvieren, um dann eben auch für diese wichtige Position die richtige Entscheidung zu treffen.
Aber die Frage, die ich habe, ist die, Frank, wisst ihr denn schon in konkreten Zügen, wie die Mannschaft im nächsten Jahr aussehen muss, beziehungsweise wie sie aufgrund von finanziellen Möglichkeiten aussehen kann? Denn erst dann, wenn ich weiß, welches Gebilde ich habe, welche Mannschaft ich zur Verfügung habe, muss ich ja den passenden Trainer dazu suchen. Wenn ich nicht weiß, wie meine Mannschaft aussieht, ist es egal, welches Trainerbild ich ja immer vor Augen habe.
Also um das zu ergänzen vielleicht, Frank, Peter meint, wie macht man das ohne Kohle?
Nein, ich glaube, dass Peter schon etwas anderes meint, dass es natürlich zusammenpassen muss, der Trainer und das, was die Mannschaft hergibt, also welche Qualitäten der Trainer hat, welchen Fußball er spielen lassen müsste, das muss zum Kader passen. Und da haben wir in beiden Punkten sehr, sehr klare Vorstellungen, für was wir stehen. Und ich habe einige davon genannt. Wir haben natürlich ein sehr, sehr ausführliches Anforderungsprofil mit allen möglichen Kompetenzen, die letztendlich auch ein Trainer mitbringen muss, wonach wir eben auch unsere Kandidaten letztendlich dann auch durch einen 360-Grad-Blick letztendlich auch analysieren, zu schauen, welche Qualitäten, welche Fähigkeiten, welche Erfahrungen bringt derjenige Trainer mit, die wir eben jetzt auch in dieser aktuellen Situation brauchen. Dass es wirtschaftlich nicht leicht ist, ist klar, aber ich glaube, dass wir in den letzten Jahren die Vorkehrungen getroffen haben, die wir treffen konnten, was einen Abstiegsfall betrifft. Das heißt, unsere Spielerverträge gelten alle für die zweite Liga. Die Spieler haben dort 40-60% weniger Einkommen und das versetzt uns in die Lage, dementsprechend auch jetzt schon eine gute Grundbasis im Kader eben auch zu haben. Dazu wird es natürlich auch Abgänge geben und auch vielleicht ein, zwei Spieler mehr, als das beim Klassenhalt der Fall gewesen wäre, was uns aber eben auch in die Lage versetzt, die zusätzlichen Mindereinnahmen durch den Abstieg ein Stück weit aufzufangen und trotzdem einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen.
Ja, Alfred Draxler hat ja gesagt, du klebst an deinem Stuhl, aber ich finde es auf der anderen Seite auch mutig und hoffe, dass du den Kampf gewinnst, ihn angehst und das finde ich auch sympathisch zu kämpfen, denn viele laufen auch einfach davon. Es gab zum Beispiel auf Schalke viele, die gegangen sind freiwillig und zu kämpfen, das finde ich gut und ich drücke dir die Daumen.
Du baust ja heute alle auf.
Dann ist das ja heute
nein, das ich ja, sitzt auch so. Hier. Weil wegrennen, das kann jeder. Aber in schweren Situationen zu sagen, wir haben was falsch gemacht und wir wollen das wieder mit einer guten Mannschaft, mit einem Team.
Ist ja trotzdem irgendwas falsch gelaufen.
Natürlich, hat er ja auch gesagt.
Dann sag du mal, was du denkst. Was waren die größten Versäumnisse oder Fehler?
Das ist schwer zu sagen. Man kann auch wirklich nur, wenn man in der Kabine ist, wenn man jedes Mal beim Training ist, wenn man ein Insider ist, wirklich entscheiden, wann ist der richtige Moment gekommen, einen Trainer zu entlassen, wann macht man das, das oder das. Und von daher kann ich sagen, er ist eine ehrliche Haut, er arbeitet hart. Ich hoffe, er findet auch Mitstreiter, die ihn unterstützen, damit Werder Bremen wieder nach oben kommt.
Marco Bode hat bei den Kollegen gesagt,
Frank... Ich möchte vielleicht noch mal einen Punkt anbringen, der... glaube ich, schon sehr, sehr wichtig ist. Wir haben letztes Jahr eine ganz, ganz schwierige Situation gemeistert, uns in der Relegation erst gerettet. Wir haben dann im Frühjahr eine Pandemie eben auch erlebt, die wirtschaftlich ganz, ganz große Auswirkungen bei sehr, sehr vielen Clubs hat. Wir haben mittlerweile an die 40 Millionen Mindereinnahmen allein durch die Pandemie. Wir hatten im Sommer dann eine Situation, dass der Transfermarkt grundsätzlich nicht angesprungen ist, dass wir eben auch Spieler nicht verkaufen konnten, dass es keinen Markt letztendlich für unsere Spieler gab. Wir haben aber aus wirtschaftlicher Sicht dann mit Davy Klaassen nochmal einen wichtigen Spieler abgeben müssen. Zudem konnten wir viele auslaufende Verträge von Spielern wie Nuri Sahin, Philipp Bargfrede, Finn Bartels, Kevin Vogt, der nur ausgeliehen war, eben auch nicht verlängern. Und wir hatten für die Neuzugänge sehr, sehr wenig Budget. Wir haben keinen Euro ausgegeben. Die Gehälter der Neuzugänge konnten sich aus wirtschaftlichen Gründen auf Zweit- bis Drittliganiveau bewegen. Und wir haben vor der Saison ganz klar gesagt, am Ende der Transferphase, dass wir aufgrund der wirtschaftlich dramatischen Situation, in der wir uns befunden haben, ein sportliches Risiko eingehen müssen. Wir haben sehr klar darauf hingewiesen, dass wir insbesondere im Mittelfeld nicht so besetzt sind, wie wir gerne uns aufgestellt hätten. Das heißt, wir hätten gerne noch zwei Mittelfeldspieler mit einer gewissen Qualität, mit einer gewissen Erfahrung, mit einer gewissen Führungsqualität verpflichtet. Es gab aber keine Notwendigkeit, das war alternativlos. Und insofern wussten wir, dass es eine sehr, sehr schwere Saison wird. Wir waren bis zum 24. Spieltag, wie vorhin schon angesprochen, auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Mannschaft hat trotzdem aus meiner Sicht die Qualität gehabt, zumindest den Klassenerhalt zu schaffen. Das Problem letztendlich lag in den letzten 10 Spielen, wo wir diesen Negativtrend eben nicht mehr auffangen konnten. Aber wir müssen eben insgesamt an einen mittel- und langfristigen Weg im Verein denken. Wir können kurzfristig in dieser Pandemiesituation, wo wir nicht wissen, wie die letztendlich ausgeht, wie lange die uns beschäftigt. Und wir haben auch in dieser Saison die Hoffnung gehabt, dass wir wieder mit Zuschauern spielen können. Aber wir haben gesehen, dass das eben nicht möglich war. Insofern war uns klar, dass es ein gewisses sportliches Risiko gibt. Und es war alternativlos aus unserer Sicht. Und leider hat es uns jetzt erwischt. Aber für uns ist eben auch deutlich wichtiger, dass Werder Bremen noch sehr, sehr länger existiert und wir eben dann eben auch jetzt in einer wirtschaftlich schwierigen Situation trotzdem diese Lage auch meistern können, managen können und dementsprechend wäre es, glaube ich, auch fahrlässig gewesen, ein noch größeres Risiko einzugehen.
Frank, was würdest du im Nachhinein denn jetzt anders machen?
Nochmal, ich treffe jeden Tag sehr, sehr viele Entscheidungen in dieser Position und dass dort auch nicht jede Position, jede Entscheidung letztendlich auch richtig ist, das ist ein Stück weit normal. Wir haben letztendlich aus einer Überzeugung heraus an Florian Kohfeldt festgehalten. Vielleicht hätte man im Nachhinein früher dort einen Wechsel hervornehmen müssen. Aber nochmal, wir waren 10 Spieltage vor Schluss auf einem extrem guten Weg, unser Saisonziel eben auch zu erreichen. Wir haben letztes Jahr mit Florian Kohfeldt diese Situation gemeistert. Florian Kohfeldt war, glaube ich, 2018, 2019 Trainer des Jahres. Das war nicht unsere Entscheidung. Also er hat seine Qualitäten vielfach unter Beweis gestellt. Trotzdem ist natürlich in den 2 Jahren Abstiegskampf sehr, sehr viel passiert. in einem Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer. Auch der Trainer hat dann vielleicht nicht mehr so diese Überzeugung. Und im Nachhinein hätte man vielleicht früher reagieren müssen. Aber die Frage ist, wann wäre wirklich der passende, der richtige Zeitpunkt gewesen?
Aber die Frage ist doch, wenn man nur einen einzigen Punkt holt aus 10 Spielen, was ist zwischen Spieltag 24 und 34 denn passiert? Wenn man ja, bis zum 24. Spieltag auf einem guten Weg war, das gibt ja Selbstvertrauen. Ja, man ist überzeugt, man hält die Klasse, wir sind gut drauf. Was ist zwischen 24 und 34 passiert?
Ja, du warst ja auch mal ein ganz ordentlicher Spieler. Und du weißt auch wenn du immer vor Selbstvertrauen gestrotzt hast, dass es trotzdem auch Phasen gibt, wo vieles von alleine geht. Es gibt aber auch Phasen, wo es nicht funktioniert. Man kommt dann in Zweifeln, ne? Dann macht man vielleicht nicht mehr den Schritt nach vorne, sondern weicht zurück. Man hat nicht mehr dieses Selbstvertrauen im Spiel nach vorne. Und das hat sich eben nach den Niederlagen gegen die Top-Mannschaften, nach dem sehr unglücklichen Spiel gegen Stuttgart extrem verstärkt. Und da haben wir dann keine Trendwende mehr schaffen können, obwohl wir mit verschiedenen Maßnahmen intern durch das Endspiel für Florian und letztendlich am Trainerwechsel nochmal versucht haben, an einigen Hebeln zu drehen.
Ja, also du hast gerade gesagt, ich war ein ordentlicher Spieler. Also du warst ein ordentlicher Spieler, ich war besser.
Du warst ein sehr ordentlicher, wolltest du jetzt sagen, oder was?
Ordentlicher Spieler?
Das ist mal ehrlich, ein bisschen untertrieben, ne?
Ja, genauso arbeiten sie anscheinend in Bremen.
Frank, jetzt weiß ich nicht, ob ich...
Das ist der Bremer Humor, aber...
den verstehe ich nicht, ich bin Hamburger.
Ja, das passt ja gut. Ne?
Der Bremer Humor, haben Sie gerade angesprochen, es gibt ja auch einen Bremer Weg. Und den ist der SV Werder jahrelang konsequent gegangen. Und zwar immer, man hat sich ja immer aus dem eigenen Lager bedient. Die letzten 3 Trainer waren Bremer. Jetzt der Feuerwehrmann mit Thomas Schaaf war ein Bremer. Sie sind Bremer. Der Aufsichtsratsvorsitzende Marco Bode ist Bremer. Meinen Sie nicht, dass der Verein auch mal aus dieser, ich sag mal, aus diesem eigenen Saft rauskommen muss und mal von außen sich ein paar Impulse holen muss? Oder wird der nächste Trainer, steht der schon da und ist der U23-Trainer?
Aber das wird letzte Woche gesagt, es wird ein externer Trainer. Das kann ich dir
aber versprechen.
Weil Boah, bitte fragen,
oder ist das nicht, war das nicht auch ein Fehler, immer nur, ich sag mal, sich aus dem eigenen Stall zu bedienen und von außen nie wirkliche Impulse sich ins Lager zu holen?
Ja, das ist ja nicht der Fall. Also ich glaube, dass wir in den Trainerteams auf verschiedenen anderen wichtigen Positionen immer wieder auch Impulse von außen zugelassen haben. Wichtig dabei ist, glaube ich, immer, dass man als Verein eine Philosophie hat, für welche Werte man stehen möchte, für welchen Fußball man stehen möchte. Und ich glaube, dass es in der Bundesliga ganz, ganz viele Beispiele gibt, die mit einer klaren Idee, mit einer großen Kontinuität, mit dem Einbinden von ehemaligen Spielern sehr, sehr erfolgreich sind. Und da denke ich jetzt nicht nur an Bayern München und Borussia Dortmund, sondern ich denke auch, dass Union Berlin, SC Freiburg sehr, sehr gute Beispiele sind. Mainz 05 ist jetzt wieder in die Erfolgsspur zurückgekommen mit der Installation von 3-4 ehemaligen, weil sie eben diese Mainzer Tugenden wieder auf den Platz gebracht haben. Und insofern glaube ich nicht, dass das das Problem ist, unter dem wir jetzt zu leiden hatten.
Frank, bleib noch einen Moment bei uns. Wir haben noch ein paar Fragen aufzuarbeiten. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ne? Berlin spielt nächstes Jahr international. Darüber müssen wir natürlich auch noch reden. Der
Big City Club.
Von Axel Kruse. Ausgerechnet der Mann, der eigentlich da nicht hin möchte. Was habe ich gesagt? Axel Kruse habe ich gesagt. Da bin ich schon wieder bei der Hertha gelandet. Nein, Max natürlich. Entschuldige, Max. Wollte ich nicht mit Axel verwechseln. Sie haben jetzt noch mal die Chance auf 100.000 Euro. Wir sind gleich wieder da.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Andreas, ne?
Ja. Weiter geht's mit dem Check 24, Doppelpass. Frank Baumann ist uns noch zugeschaltet. Aber vorher, Jana, wollen wir erstmal die Frage der Woche und das Dopaphon auflösen.
Ja, die Fans haben eine deutliche Meinung zu unserer Frage der Woche, denn 79% sagen, Werder versinkt in der zweiten Liga. Und auch wenn wir uns mal ein paar Reaktionen im Netz anschauen, ist da größtenteils Pessimismus angesagt. Bremen fängt eigentlich bei Null an, eher darunter. Einen direkten Wiederaufstieg sehe ich nicht. Eher sollten die Verantwortlichen in Bremen gewarnt sein. Kaiserslautern lässt grüßen. Und in der stärksten zweiten Liga aller Zeiten zweifle ich stark an einer Rückkehr in 2 bis 3 Jahren. Ja, und auch an den Vereinsstrukturen im Allgemeinen gibt's Kritik im Netz. So sagt zum Beispiel Sheriff, der Bremer Weg ist gescheitert und solange keine externe Expertise nach Bremen geholt wird, wird sich daran auch nichts ändern. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch Ihre Antworten am Dopaphon uns anhören.
Wer weiß, wie der Kader von Bremen in der kommenden Spielzeit aussieht. Ich sehe sie nicht auf dem Wiederaufstiegsplatz.
Ich denke, dass Werder Bremen die Möglichkeit hat, im nächsten Jahr wieder aufzusteigen, obwohl die zweite Liga natürlich sehr, sehr stark ist. Dazu müsste allerdings ein sehr guter Trainer kommen und Frank Baumann sollte den Bremern einen Gefallen tun und zurücktreten.
Werder Bremen bleibt auch die nächsten Jahre in der zweiten Liga. Werder Bremen wird zum zweiten HSV.
Die Bremer werden die erste Liga in den nächsten Jahren nicht erreichen. 2 Gründe. Einmal fehlt es an Spielermaterial, zweitens an Geld.
Die werden sich in der zweiten Liga umgucken, wie schwer das da ist. Und so schnell werden die nicht aufsteigen, siehe HSV. Aber dafür bleibt der Mann Nordderby. Da freuen wir uns alle drauf.
Oh, da gibt es viele spannende Spiele, das ist ganz klar. Frank, Wiederaufstieg natürlich das große Ziel. Ist es ein Muss, nur ein Jahr in der zweiten Liga zu bleiben oder könnt ihr euch auch mehrere Saisons in der zweiten Liga leisten?
Nein, man muss jetzt natürlich erstmal die Auswirkungen des Abstiegs, der Pandemie und letztendlich auch der Transfermarkt, der da eine wichtige Rolle spielen wird. Grundsätzlich machen wir unsere Hausaufgaben und wollen, was unsere Liquidität betrifft, wirklich dann auch über längere Zeit sehr, sehr gut aufgestellt sein. Dort sind wir wirkt gut unterwegs. Wir sind da sehr, sehr optimistisch, dass wir auch die Einnahmeausfälle in der zweiten Liga gut kompensiert bekommen. Nicht nur durch das geringere Gehaltsgefüge, sondern insgesamt eben auch durch frische Liquidität, die uns zugeführt wird.
Ja, auch wenn sich viele freuen, ne, Stefan, wir in Hamburg, ne? HSV gegen Werder, aber alles Gute. Vielen Dank, dass du lange Zeit für uns gehabt hast und viel Erfolg und Glück für die Zukunft und Gesundheit. Tschüss nach Bremen.
Danke, alles Gute in der Runde. Ciao.
So, wie kommen wir jetzt zu Union? Hä? Wie machen wir das? Stefan, wir gucken uns einfach das Siegtor an. Was hältst du davon?
Mega.
Nicht von Axel Kruse, nein, von Max Kruse. Ich fälschlicherweise behauptet habe, ja.
Tja. Jetzt hat er sie dahin geköpft, wo er eigentlich nicht hin wollte. Ne?
Dass er sich das überhaupt ist doch freut, ne? Das wundert mich. Ne?
Ja, über jedes Tor
aber wenn du gewinnst.
Aber nur über das Tor.
Denn also da, auch mal.
Da will er auf keinen Fall hin. Conference League möchte auf keinen Fall spielen.
Nein, super Saison gespielt, Union. Also ja. Riesenkompliment, total auch verdient. Max Kruse einen großen Anteil dran gehabt. Zu Hause sowieso fast unschlagbar gewesen. Also
ja, in Bremen vermissen sie ihn, das weißt du, ne? Den Max, ne? Als er da weggegangen ist.
Da kann man mal von ausgehen.
Aber genau, da muss man sich in Berlin ganz wohl fühlt. Was die richtigen Entscheidungen betrifft, warum lässt man so einen Mann ziehen, der ein paar Jahre weiter jetzt bei Union so erfolgreich ist? Das sind ja die Fehlentscheidungen, die wir gerade angefragt haben und die gemacht wurden. Das sieht man ja ganz deutlich an dem Beispiel.
Aber Union macht das doch in der Hinsicht immer gut, ne? Die
ja, aber gute Mischung. Ich glaube, er wollte damals wirklich weg. Er wollte ja nach in die Türkei,
du meinst, was dann
ja
von Bremen schief
gegangen ist. So, nein, aber weißt du, das Bremen hat so einen Unterton. Ja, das ist halt schwer und das ist halt dann irgendwann mal. Also Union, als sie in die erste Liga aufgestiegen sind, gesagt, wenn es einen Absteiger jemals gegeben hat, ist das Union. Dass ich eine Mannschaft.
Da bin ich auch froh, dass du dich auch mal geirrt hast.
So verehrt in die erste Liga. Was das soll, weiß ich jetzt nicht. So, und dann guck mal, was die aus dem, was sie haben, sukzessive gemacht haben. Und nicht nur irgendwie rumkrampfen, sondern die haben sich sportlich weiterentwickelt, die haben sich in den Strukturen weiterentwickelt. Und das ist in Bremen seit vielen, vielen Jahren nicht passiert. Ich erzähle das immer wieder, ich erinnere mich noch, kommentiert habe ich Champions League Werder Bremen. Und da habe ich an einem Abend mal gesagt, Sie wissen aber schon, dass heute Abend Werder Bremen einmal mehr in der Champions League drin ist als der ruhmreiche FC Bayern. Das war nicht fantasiert, sondern das war mathematisch, stimmte das.
Wie lange ist das her?
Wie lange ist das? Das ist ein paar Jährchen her.
Ein bisschen, ne?
Aber sie hatten eine Ausgangsposition, aus der sie über viele Jahre nichts gemacht haben. Also Union Berlin war, glaube ich, nicht in der Champions League irgendwann mal und hatte eine Grundausstattung. Oder die Bielefelds oder die Mainzens und die Freiburgs und die Ding. Also ein bisschen müssen Sie sich in Bremen schon fragen, was Sie so über viele Jahre in die falsche Richtung haben laufen lassen. Und jetzt ist das für mich der Vollzug einer sportlichen Katastrophe für Bremen. Union, genau das Gegenbeispiel. An diesen Bielefelds und Union kannst du dir angucken, es geht. Sie werden Bayern München nicht jagen und sie werden auch nicht sonst was holen. Aber du siehst, Union, das macht doch Spaß, sich das anzugucken.
Und sie natürlich haben sich immer punktuell mit Erfahrung verstärkt. Ja, sie haben Lute geholt, Subotić damals. Sie haben den Gentner geholt aus
das
Stuttgart.
Das nennt man Kaderzusammenstellung, glaube ich.
Ja, und Oliver Runert darf man nicht vergessen, den man von außerhalb geholt hat, der diese Talente oder sagen wir mal guten Spieler dann geholt hat oder auch ältere Spieler.
Der war ja zweimal hier, der sitzt aber nicht hier rum und sagt, ich bin der Größte und im Übrigen, ich zeige euch mal, wo der Hammer hängt. Sondern Menschen, die ihren Job machen und aus dem, was sie vorfinden, was rausholen.
Ich glaube, der große Vorteil bei Union Berlin ist die Gesamtentwicklung und die Tatsache, dass da jeder Einzelne auf seiner Position in der Verantwortung steht. Wer da irgendwo abweicht, der wird da keinen Erfolg haben und er wird aussortiert in einer Abführung. Spieler zu holen wie Kruse, mit welchen Dingen auch immer wieder behaftet, von fußballerischer Qualität immer überzeugend, gar keine Frage. Aber die anderen Dinge, von denen man dann mehr berichtet hat als über die sportlichen Dinge, die haben den einen oder anderen Verein hellhörig werden lassen und gesagt, besser nicht. Weißt du, aber nein, man hat es gemacht und all die Personalentscheidungen, wie Stefan sagte, mit Gentner, warum hole ich den Gentner? Weil genau auf dieser Position Stabilität her muss und Erfahrung her ist. Und da hat Runert in Verbindung mit dem Trainer, der aus der Schweiz kam, überragende Arbeit geleistet. Ja. Überragende Leistung, unterstützt von dem Rest der Vereinsführung, die sich auch dadurch kennzeichnet, viel Qualität zu haben, aber nicht nach außen hin zu operieren. Ja, wer kennt den Präsidenten, wer kennt den Vizepräsidenten, wer kennt den und den? Nein, wir reden da vom Trainer, wir reden von Runert. Mhm. Und alle anderen sind qualitativ hervorragende Mitarbeiter, die im Hintergrund ihren Job machen.
Aber man kann
Bielefeld, und alle in der Verantwortung.
Aber Bielefeld und Union kann man jetzt nicht vergleichen mit Bremen oder mit Schalke.
Nein.
Weil das ist eine Momentaufnahme.
Gut, dass du Schalke auch sagst. Aber schau, aber da, dich dahinter wieder hinter dran, sich unverstecken. Olaf, hör auf.
Nee, das stimmt,
sind lang das genug, darf man nicht. Die, den Blick verstellt. Die wissen, wo sie herkommen. Und die wissen, wer sie sind und wo es bestenfalls hingehen kann. Das hat man auf Schalke über Jahrzehnte.
Ja, aber ich wollte nur sagen, dass das jetzt bei Bielefeld zum Beispiel ein Jahr jetzt ist. Aber sie müssen das ja bestätigen jetzt über mehrere Jahre. Ne?
Aber sie sind bei sich. Du hast so das Gefühl, die wissen, wer sie sind, was sie sind. Freiburg, was man immer sich anguckt. Na, wenn wir absteigen, dann steigen wir ab und dann versuchen wir es nächstes Jahr, steigen wir wieder auf. Denn wir haben eigentlich mit unseren Möglichkeiten in dieser ersten Liga gar keine Chance. Lass uns doch gucken, was wir daraus machen können und Spaß dran haben. Das hat man in Bremen, habe ich den Eindruck vergessen, da ist immer noch diese Schwarz-Weiß, überall sind Schwarz-Weiß-Fotos auf der Geschäftsstelle mit all den Riesenerfolgen, die dich aber hier lähmen und anderswo beflügeln. Also es ist nicht nur das böse Schicksal, das in Bremen zugeschlagen hat oder bei euch auf Schalke, sondern da kann man über viele Jahre die Chance zu scheitern auch mal nutzen und das ist in hohem Maße gelungen.
Also Kompliment und Glückwunsch auch an Union Berlin. Und wie Sie selbst einschätzen, das wollen wir uns auch mal kurz anhören.
Dass wir die Saison so krönen, ist für mich unfassbar. Ich glaube, das Spiel hat alles noch mal gezeigt, was uns so ein bisschen über das Jahr ausgezeichnet hat. Niemals aufhören, immer weitermachen. Einer kämpft für den anderen, selbst wenn der Gegner eigentlich überlegen ist. Und das war Leipzig heute in vielen Teilen, gerade zweite Halbzeit. Aber die Mannschaft hört halt nie auf. Und ich glaube, dafür wurden wir am Ende belohnt.
Und Alfred, ich finde, oder es ist nur mein Gefühl, die brechen auch nie auseinander. So, ne?
Also, nein, weil das alles sehr stabil da ist. Also ich lebe ja in Berlin und vergleiche das immer mit Hertha. Wenn du die Zeitung aufschließt, ist immer eine Seite Hertha, eine Seite Union. Und bei Hertha ist immer irgendwie Theater oder Personalumbruch. Und daneben ist immer Friede, Freude, Eierkuchen bei Union. Also es ist ein sehr stabiler, gefestigter Club und ich muss Marcel recht geben, der entscheidende Unterschied zu diesen vielen Traditionsclubs ist immer, sie wissen, wo sie herkommen und sie wissen, was sie können. Und darauf bauen sie konsequent auf und haben Erfolg.
Urs Fischer steht so als, ich kenne ihn ein bisschen aus der Schweiz und ich habe ihn erlebt in der Situation, der ist mit dem FC Basel Meister geworden.
Und trotzdem im Club, wir, der große FC Basel, wir haben andere Vorstellungen vom Fußball und wir, es reicht, auf Wiedersehen als Meister. Und das ist sehr früh kommuniziert worden und er hat in dieser Zeit nicht ein einziges Mal über Monate, hat sie zur Meisterschaft geführt, nicht einmal die Augenbraue auch nur öffentlich hochgezogen. Wie geht man mit mir um, obwohl ich hier die zum Meister mache? Sondern das ist eine Entscheidung des Clubs, die trage ich mit und ich werde keine schmutzige Wäsche waschen. Und er ist sauber weggegangen. Ich habe ihm das mal gesagt nach einem Spiel in der Schweiz. Er hat gesagt, so etwas habe ich noch nie erlebt, wie jemand so mit Würde und mit Anstand Dinge akzeptiert und sie nach außen für den Club mitträgt, ohne dass da Porzellan kaputt geht. Und so ist er. Deswegen auch, wer bin ich, wo komme ich her? Jetzt fragen ja manche Leute, Urs Fischer, Mensch, bitte, ist er nicht für ganz, ganz große Dinge? Frag ihn mal. Das, was er da macht, macht ihm Spaß. Der weiß, welche Möglichkeiten er hat. Den zieht es nicht morgen zu Tottenham.
Also hat er keine Ausstiegsklausel?
Nee. Bitte?
Hat er eine Ausstiegsklausel?
Ich weiß nicht mal, der weiß nicht mal, wie man das schreibt.
Die würde auch für Berlin nicht passen.
Ich habe übrigens noch einen Spieler vergessen, der auch zu den Erfahrenen gehört hat, neben Subotic. Mit dem sprechen wir gleich nach nur einem Spot. So, da sind wir schon wieder und Jana, du übernimmst, bitte.
Ja, denn nach dem letzten Spieltag wird abgerechnet. Zum 14. Mal verleihen Sport 1 und Schöner Wohnen Polarweiß nämlich die weiße Weste, also an den Keeper, der am öftesten zu Null gespielt hat in dieser Saison. Und das ist in diesem Jahr Peter Gulaschi von RB Leipzig. Mit 15 Mal hat er den Kasten also clean gehalten. Übrigens auf Rang 3 Stefan Ortega, Samir Arabi hat es eben gesagt, einer der Gründe, warum eben die Arminia den Klassenerhalt geschafft hat. Von Schöner Wohnen Polarweiß gibt es für Peter Gulaschi als der Gewinner 7.500 €. Dazu kommen nochmal für jede weiße Weste in dieser Saison 50 € obendrauf. Das sind auch nochmal 7.100 €. Und dazu gibt es auch nochmal die Hälfte vom Phrasenschwein. Das Ganze dann natürlich für den guten Zweck, wie in den vergangenen Jahren auch schon für die Neven Subotic Stiftung. Und Christian Beek, der Brandmanager von Schöner Wohnen Polarweiß, hat uns auch nochmal eine Videobotschaft zukommen lassen.
Servus nach München. Wir freuen uns, heute zumindest digital beim Doppelpass dabei sein zu können und gratulieren zunächst den Gewinnern des Wettbewerbs die Weiße Weste. Durch die vielen gesammelten Weißen Westen in der letzten Saison ist wieder eine beachtliche Summe zusammengekommen, die wir heute einem guten Zweck zukommen lassen wollen. Eine Institution, die wir seit Jahren begleiten und unterstützen, ist die Neven Subotic Stiftung. Sie unterstützt Menschen in Ostafrika durch den Bau von Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen und ermöglicht den Menschen vor Ort so den Zugang zum Menschenrecht auf sauberes Wasser. Gerne runden wir von Schöner Wohnen Polarweiß die Spende auch noch auf und spenden insgesamt 15.000 € an die Neven Subotic Stiftung. Wir freuen uns damit, vor Ort lebenswichtige Projekte unterstützen zu können. Lieber Neven, vielen Dank für dein Engagement und viel Erfolg bei euren Projekten. Der Runde im Studio wünschen wir einen schönen Sonntag.
Ja, wunderbar. Schön, Herr Beek. Und Neven ist im Hintergrund, ich sehe ihn schon. Neven, hallo, grüß dich ganz herzlich.
Hallo, liebe Grüße nach München.
Wo steckst du gerade?
Ich bin gerade in meinem Heimatdorf in Schönberg im Schwarzwald, also nicht ganz weit entfernt. Ich mache mich gleich auf den Weg nach Dortmund.
Wir haben gerade so ein paar Ansätze der an der Stiftung gehört. Vielleicht kannst du noch mal eine kurze Beschreibung geben, was dort alles passiert, was ihr alles Schönes unternehmt.
Ja, also wichtig ist es natürlich immer, das Problem einmal zu definieren und es ist sehr traurig, dass weiterhin in der Welt noch es hunderte von Millionen Menschen von gibt, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, nicht heute, nicht morgen und auch nicht in den nächsten Monaten. Deshalb kommen wir als zivilgesellschaftliche Organisation zusammen und sorgen dafür, dass die Menschen Zugang zu sauberem Wasser bekommen, dass Trinkwasserbrunnen gebaut werden und dass somit auch eine Grundlage geschaffen wird, auf die man mit Gesundheit und Bildung eine bessere Zukunft schaffen kann.
Jetzt gibt es wieder 15.000 €. Was wird damit geplant?
Wir setzen damit dann zwei Projekte um. Momentan sind wir in Äthiopien, wo es umso wichtiger ist, da momentan auch Krieg ist in der Region, in der wir arbeiten und die Menschen seit über 6 Monaten kaum Zugang weder zu Nahrungsstoffen bekommen haben, noch zu Wasserversorgung und entsprechend wichtig jetzt für die Wasserversorgung zu sorgen. Denn es ist eine humanitäre Notlage, deshalb ein großes Dankeschön nochmal an euch, sowie also an Schöner Wohnen Polarweiß für eure großartige Unterstützung.
Tolle Geschichte, Neven. Weiterhin dort viel Erfolg und natürlich auch hoffentlich viel Geld, was eingesammelt wird. Du hast ja eigentlich ein schönes Wochenende, ne? BVB super, Union super, Mainz super. Mehr geht nicht.
Alles deine Köln Zeit. Super. War ich auch noch ein halbes Jahr. Also habe ich auch sehr darüber gefreut. Aber ich stimme dir zu, es ist ein herausragendes Jahr gewesen für all die Vereine, bei denen ich jemals gespielt habe. Wenn ich eine Sache da herauspicken darf, ist es super schwierig, was die Vereine betrifft. Denn für einige war es herausragend. Aber menschlich gesehen habe ich mich sehr für Lukas Piszczek gefreut, der so einen würdigen Abgang auch mehr als verdient hat.
Was planst du noch sportlich für die Zukunft?
Das ist eine interessante Frage. Ich setze mich jetzt auch nach einem halben erfolgreichen Jahr in Altach in Österreich mit der Frage auseinander in den kommenden Wochen. Für mich, mein Körper sagt weiterhin kicken, kicken, kicken. Das ist das, was ich liebe, was in meinem Herz steckt. Und die Entscheidung wird dann in den nächsten Wochen hoffentlich auch fallen.
Dann drücken wir dir die Daumen. Alles, alles Gute. Ja, komm gut nach Dortmund. Wie gesagt, viel Erfolg und viel Gesundheit vor allen Dingen. Neven, danke dir.
Danke, wünsche ich euch auch.
So jung müsste man noch sein, ne? Dass man so kicken, 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 ne? Immer weiter kicken. Ne?
Können
wir
nicht mehr. Verbal kannst du das ja auch verkaufen, aber es wird körperlich bei dir wahrscheinlich nicht mehr ganz so klappen. Kann das sein an der Stelle?
Richtig. Hä? Leider, trifft uns alle.
So, worüber reden wir gleich denn noch? Hm?
Schalke?
Hast du geahnt, ne? Irgendwie, oder? Hm? Ja. Und wir müssen natürlich noch mal gratulieren. Robert Lewandowski, alles gleich bei uns. Nochmal die Chance für Sie auf 100.000 Euro. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Und nee, Doppelpass heißt es nicht. Doppelpass würde ich mal sagen. Ich spreche es mal richtig aus. Die vergangene Saison brachte trotz Corona einige spektakuläre Rekorde. 33 verschiedene Cheftrainer saßen insgesamt. Peter nickt schon auf den Trainerbänken.
Lewandowski auch bei Schalke.
Nicht bei Schalke.
Eigentlich nicht nur bei Schalke.
Da waren es 5. Kannst du ja mal prozentual ausrechnen, wenn du möchtest. Lewandowski machte 41 Tore und es gab nur 33 Platzverweise, die wenigsten seit 30 Jahren. Das ist doch schon mal ganz schön. Und leider haben noch nie zuvor so wenig Zuschauer eine Bundesliga-Spielzeit live im Stadion verfolgt. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Der Zuschauerrekord der Saison. 11.500 Fans in Dortmund. Dritter Spieltag Fußball vor vielen Zuschauern. Das gab's tatsächlich. Doch Corona hat den Fußball schnell wieder im Griff. Zu fest für Breel Embolo. Der Gladbacher Stürmer vergisst doch glatt, dass Ausgangssperre ist, muss am Ende nachts in Essen über ein Hausdach vor der Polizei fliehen, wird angeblich in einer Badewanne aufgegriffen und dabei wollte er doch bloß ein bisschen Party machen, nein, Basketball schauen, bei einem Freund, der plötzlich nicht mehr da war. Mal ganz ehrlich, das ist doch jedem schon mal passiert. So schaut's aus. Ist Robert Lewandowski jetzt besser als Gerd Müller? Das ist die Frage. Immerhin, er hat jetzt 41 Tore in einer Saison erzielt. Neuer Rekord. Das ist aller Ehren wert. Lewandowski ist in der Bundesliga eine Maschine. Glückwunsch, Respekt, Anerkennung. Und wenn er dann irgendwann mal ein Champions-League-Finale entscheidet, das hat er nämlich bis jetzt noch nie getan, von einem WM- und EM-Finale will ich gar nicht reden, dann überlegen wir noch mal neu, ob man Lewandowski wirklich in einem Atemzug mit Gerd Müller nennen kann. So schaut's aus. Die Trainer flogen wieder mal so häufig wie immer. Insgesamt 12 Entlassungen. Doch manche Trainer schlugen zurück. Der letzte Schrei, vorzeitige Vertragsauflösung, Ausstiegsklausel, wiederschauen, ich bin dann mal weg. Nur eine Handvoll Clubs haben nächste Saison noch den gleichen Trainer wie am Anfang dieser Saison. Der Trend der Saison war, entweder du wirst rausgeschmissen oder du löst den Vertrag auf. So schaut's aus. Was haben Angela Merkel und Jogi Löw gemeinsam? Sie haben etwa zur gleichen Zeit angefangen und hören jetzt etwa zur gleichen Zeit auf. Und sie waren wohl beide ein bisschen zu lang im Amt. Und was haben Fritz Keller und Hansi Flick gemeinsam? Beide fingen im Herbst 2019 an, der eine beim DFB, der andere bei den Bayern und beide hören jetzt dort wieder auf. Und der Unterschied? Der eine hat Titel gesammelt, der andere Skandale. So schaut's aus. Die Schlussfrage lautet, ist Schalke 04 schlechter als Tasmania? Ja, Schalke hat zwar ein paar Pünktchen mehr gesammelt, aber die tapfere Tasmania war ein besserer Amateurverein, der damals in die Bundesliga genötigt wurde und sich dort so teuer wie möglich verkauft hat. Während der Schalker Kader eine überbezahlte Millionentruppe ist, die in dieser Saison das Ansehen und die Würde eines großen traditionsreichen Clubs mit Füßen getreten hat. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Olaf, das muss ja doch wehtun, wenn man Schalke mit Tasmania vergleicht.
Tja, ich habe auch nach Worten jetzt gesucht. Ich war ja froh, dass wir da den Rekord nicht eingestellt haben und wir 4:0 gegen Hoffenheim gewonnen haben. Es ist eine Schande. Man schämt sich dafür, dass es so eine Mannschaft gibt, wie sie die Saison gespielt haben. Also von Anfang bis Ende. Es war eine einzige Katastrophe.
Peter, ich lese ja gerade keinen Auswärtssieg unter anderem.
Gut, negative Beispiele gibt es genug.
Ich glaube, da haben wir genug Statistiken dieses Jahr.
Ja, die Statistiken, einige Statistiken, auch die Anzahl der Spieler, die eingesetzt wurden. Das war ein blanker und wirrer Aktionismus teilweise, wenn man sieht, es gab ja eine gewisse Entwicklung. Es war ja nicht diese Saison, sondern es hat ja irgendwann mal angefangen. Jochen Schneider, der dann neu installiert wurde, sagen wir es mal so, hat eine Mannschaft, ein Umfeld mehr oder weniger und eine Konzeption mitgenommen oder übertragen bekommen, mit der er nicht zurechtgekommen ist. Mit Sicherheit eine unglückliche Darstellung in verschiedenen Situationen. Und es eskalierte für mich persönlich in dem gesamten Führungsbereich genau zu diesem Zeitpunkt, als Clemens Tönnies plötzlich nicht mehr für Schalke 04 unterwegs war, der zweifelsfrei auch den einen oder anderen Kritiker aufgerufen hat mit einigen Verhaltensweisen, für die er sich allerdings entschuldigt hat. Aber solange Clemens Tönnies im Verein war, war immer imstande, irgendwelche Dinge noch auszugleichen, war immer imstande, zu seinen Sachen zu stehen. Und Schalke 04 hat seit dem Weggang keine Führung mehr. Keine Führung, die natürlich eine Auswirkung hat bis nach unten hin. Und was, wie der Olaf gerade sagte, die Mannschaft abgeliefert hat, die nicht mal eine Mannschaft war.
Also ja,
vom ersten bis zum letzten Spieltag war einfach
desaströs. Jetzt sollen es Peter Knebel und Ruven Schröder wuppen. Richtige Entscheidung aus deiner Sicht?
Also das ist jetzt, ja, ich will mich jetzt da nicht rauslügen, aber das muss ich wirklich zeigen. Der Peter Knebel ist sicherlich einer, der in der jetzigen Situation einer ist, der sehr ruhig arbeitet, der sehr gewissenhaft arbeitet. Und das ist, glaube ich, in der jetzigen Situation das Richtige. Es sind so viele Unbekannte in Schalke. Die große Diskussion wird jetzt auch sein, ob der Trainer Gramotzis der Richtige ist, der jetzt den Aufbau hinkriegen kann. Denn man muss sehen,
das er ist mit der Mannschaft abgestiegen.
Trainer Nummer 5, glaube ich.
Der fünfte Trainer, zählen,
ne? Mit Sicherheit nicht der schlechteste, aber er hat in den letzten Wochen auch seine Niederlagen kassiert. Ich fand vor allen Dingen für ihn ganz bitter, dass er von den Fans auch verprügelt wurde. Da kann er nichts für. Aber die ganze Situation um diesen Trainer ist sicherlich nicht unproblematisch. Und es gibt viele, die sagen, völliger Neuanfang und nochmal den Trainer wechseln. Andere sagen, er ist ein so guter, dass er es versuchen sollte. Ich kann es ehrlich nicht beurteilen, aber ich habe auch meine Zweifel, dass die Bürde, die er aus der Saison mitnimmt, wirklich hilfreich ist in der zweiten Liga.
Stefan, ist das für dich schon ein bisschen beschädigt?
Also ich sag mal so, die Schalke haben ja im wahrsten Sinne des Wortes viel auf die Fresse gekriegt. Ne? Also nicht nur die Trainer, sondern auch die Spieler. Ich glaube, wir haben Woche für Woche über Schalke geredet und eigentlich durchweg negativ. Ich finde schon, man sollte sie jetzt in Ruhe lassen, ihnen die Möglichkeit geben eines Neuanfangs, der hoffentlich kommt. Und ich würde, ja, ich bin da schon beim Alfred, dass ich sage, mit dieser Bürde in eine neue Saison zu gehen, das ist schon sehr, sehr schwierig, weil du hast einen Cheftrainer, der vor der Mannschaft steht, etwas erklären muss, aber eben diese Probleme hatte mit der Auseinandersetzung der Fans, das ist verdammt schwierig. Also eigentlich macht das weniger Sinn, mit ihnen in die neue Saison zu gehen. Das ist meine persönliche
Meinung. Was denn mit welcher Mannschaft vor allen Dingen auch, fragt man sich natürlich momentan. Ne? Dann sollen Hüntela und Kolasinac schon bleiben?
Ja, aber das ist das, was ich vorhin sagte bei Bielefeld. Du musst ja zweigleisig, du bist ja eigentlich ein Erstliga-Club und du musst, wie stellst du dich auf? Als ein Erstliga-Club, der da jetzt nur diese dunkle Phase mal durchmachen muss, eine Saison, dann sind wir wieder oben. Oder musst du nicht vielmehr einen Zweitliga-Club hinstellen, der das annimmt, was in der zweiten Liga verlangt wird? Also, dass sie dann, wenn es gegen Werder geht oder gegen HSV, das wird dann irgendwo auf Augenhöhe passieren. Ja. Aber die müssen auch nach Heidenheim und nach Sandhausen und da. Und für die ist, wenn Schalke kommt,
Volksfeststimmung.
Und nach Dresden und Rostock, die hochkommen.
So, und dann gibt es, die werden nicht sagen, so jetzt spielen wir mit euch, mal machen wir ein bisschen schönes Fußballfest. Sondern da heißt es, Schalke, seid ihr nicht der Club, der Meister der Herzen, da pass mal auf.
Ja, ich glaube auch, dass man
erstmal... dieses, wie baust du dann ein Kader?
Ich wollte sagen, man braucht eine Achse erst einmal. Und man geht ja davon aus, dass Fährmann bleibt, Latzer ist geholt worden, Terodde und Huntelaar. Ich finde, wenn er körperlich da wieder hinkommt, dass er nicht so verletzungsanfällig ist, das war er ja eigentlich nie. Gut, 37 Jahre, dann hat man eine Achse.
Schon ein bisschen Risiko, ne?
Und man muss jetzt erstmal abwarten, welche Spieler kann Schalke überhaupt finanzieren und bekommen. Und deswegen jetzt das zu sagen, nach dieser katastrophalen Saison ist unheimlich schwierig. Und ich finde, der Trainer ist geholt worden, sicherlich für die paar Spiele, aber auch für den Neuaufbau, für die neue Saison. Und das hat Peter Knebel ganz klar gesagt.
Also du gehst davon aus, klar, dass er weitermacht.
Ne? Außer es ist intern was passiert, das haben wir ja vorhin bei Bremen auch gesagt. Nur Gerald Asamoah, Mike Büskens, Schober und Norbert Elger, die können ja, weil sie nah dran sind, entscheiden, ist das der richtige Trainer für den Neuanfang oder nicht? Und wir werden es dann in der neuen Saison sehen.
Ja, aber die Frage ist, sind das die Richtigen, die diese Entscheidung treffen würden?
Genau, aber erst einmal...
Das ist die nächste Frage. Frage.
Das ist eigentlich die alles entscheidende Frage.
Also was ist deine Antwort?
Das wage ich zu bezweifeln.
Ich wollte gerade noch sagen, die Namen, die ich gerade genannt habe, ich bin erst mal froh, dass man jetzt aus dem eigenen Stall auch welche geholt hat. Wir haben zwar das Beispiel mit Bremen, wo die ihr eigenes Süppchen kochen, aber bei Schalke war es ja umgekehrt. Da hat man ja immer die von irgendwo her geholt. Uwe Schröder hat man jetzt auch von außerhalb geholt, aber ich glaube jetzt auch Identifikationspersönlichkeiten mit Büskens, Asamoah, auch Peter Knebel ist ein Mann des Ruhrgebiets und ich bin erstmal froh, dass man nicht wieder irgendwo in die Welt gegangen ist, sondern die jetzt installiert hat. Und wir haben ja noch einen wichtigen Termin vor der Brust am 13.06. Die Mitgliederversammlung, wo die Hälfte, mindestens 5, werden neu gewählt in dem 11-köpfigen Aufsichtsrat. Und da wird sich auch einiges tun. Und das muss man auch abwarten.
Das ist der entscheidende Punkt. Weißt du, wir reden jetzt so, welchen Kader und eine Achse. Das ist so, wie wenn man über einen Fußballverein spricht. Nur Schalke mit all dem drumherum, mit den finanziellen, mit dem Erbe, mit dem Katastrophalen, das sie mit sich rumschleppen. Und dann wird es darum gehen, wie stellst du dich für die Zukunft auf als Schalke? Eingetragener Verein, schön mit aller Romantik und der Steiger kommt und unten gehst du durch die Pappmaché, durch dieses Bergwerk da unten auf den Platz raus, wo ich denke, Freunde, Stollen. Wie wäre es denn, wenn wir das alles mal lassen, wenn wir uns mal ganz konkret mit Profifußball jetzt mal auseinandersetzen und die mal machen lassen sportlich? Dieses Umfeld muss endlich entfiebert werden.
Aber die sind ja auch, wenn ich das noch sagen darf, die Fußstapfen sind auch so groß. Das, was Peter auch gesagt hat, mit Tönnies ist gegangen, Peters ist gegangen, der Pressesprecher ist gegangen. Aus dem Aufsichtsrat sind einige zurückgetreten. Da sieht man die ganzen Trainer, die ganzen Manager, was da...
Also der Verschleiß ist schon nicht ohne,
muss man mal so sagen. Wer sind wir, wo wollen wir hin, was ist es?
Das entscheidend ist doch, wie fast alles im Fußball, der Zeitpunkt. Die Qualität der Entscheidung in Bezug auf den Zeitpunkt, die ist entscheidend. Und Olaf sagte gerade, am 13. Juni findet die Entscheidung statt. Wie sieht es im Aufsichtsrat aus? Welche Unterstützung bekommt der Vorstand? Jetzt haben wir aber ein Problem. Bis zu dem Zeitpunkt muss die Mannschaft schon stehen in der zweiten Liga, wird frühzeitig angefangen. Mitte Juni, Ende Juli, am 24.
Deswegen
Juli.
Deswegen ist ja mit Latzer und mit Terodde, denke ich, sind zwei gute Transfers.
Aber wir reden von zwei Spielern, wir wissen noch gar nicht, wer bleiben kann. Wer kommt zurück, wen kann ich überhaupt finanzieren?
Vielleicht zurückkommen.
Vielleicht, aber von vielleicht kann ich keine Mannschaft aufstellen. Ich muss genau wissen, der Zeitpunkt ist gefährlich.
Mit wem arbeite ich? Kaderzusammenstellung, ganz entscheidend, bin ich voll bei dir. Was ich aber auch sportlich ganz entscheidend finde, ist, wenn die Zuschauer zurückkommen, wie empfangen sie die Spieler?
Aha.
Sind sie bereit, auch in der zweiten Liga den vollen Support zu geben, hinter der Mannschaft von Anfang an zu stehen? Oder wenden sie sich direkt ab? Das ist ja dieser schmale also Grat auf Schalke, glaube ich.
Die stellt sich, glaube ich,
nicht. Nein. Also ich bin da optimistisch. Peter kennt die Fans gut, ich kenne sie gut, Alfred kennt sie gut. Die werden... Also ich bin davon überzeugt, dass wenn das möglich ist, dass die Zuschauer wieder ins Stadion kommen, die stehen wie eine Wand.
Jetzt mal am Anfang auf jeden Fall.
Natürlich, da bin ich 100% überzeugt.
Und das ist der Punkt. Am Anfang, zu jedem Fall, auf jeden Fall zu 100%, gar keine Frage. Und jetzt kommt der Punkt, der vorhin gefragt wurde, Gramozis der Richtige oder der Falsche? Und als ich da mal gefragt wurde von Peter Knebel, was ich von Gramozis halte, habe ich gesagt, eine ganze Menge. ein überragender Mann mit sehr, sehr guter Fachkenntnis, ein gutes Auftreten, also er passt. Jetzt kommt aber der Punkt. Der Zeitpunkt ist die einzige Katastrophe. Wenn ein Grabozis, was sich jetzt leider bestätigt, ein Spiel nach dem anderen verliert, wofür er gar nichts kann, ist er möglicherweise schon verbrannt für die neue Saison, im Falle, dass die neue Saison möglicherweise trotz aller Unterstützung bei den Fans schlecht gestartet wird. Dann ist er nämlich durch. Dann muss Schalke 04 wieder reagieren. Ja. Das hatten wir im letzten Jahr, als Wagner gegangen wurde, den man auch nach einer Katastrophensaison mitgenommen hat, zwei Spiele gelassen hat. Und dann musste man eine Entscheidung treffen.
Geht Schalke wieder hoch? Sofort wieder hoch? Ja oder nein?
Hoffnung groß.
Olaf, ja oder nein?
Ich glaube nein.
Ich hoffe ja, aber wissen tue ich es auch nicht.
Ich muss die Schalker-Fraktion hier fragen, hätte ich beinahe gesagt. Alfred,
oder? Ja. Alternativlos. Weil sonst,
warum werden wir nicht gefragt?
Nee, weil ich jetzt erst einen Spot mache.
Ach so, okay. Und dann eine Schalte, oder was?
So, Stefan, ja oder nein? Schalke schafft den Wiederaufstieg sofort?
Ja, aber... Ach nee, aber kostet 3 Euro.
Ja, das wollte ich. Zahlst du jetzt?
Nein, Schalke geht direkt hoch.
Marcel?
Alternativlos. Wenn nicht, droht Treibsand. Fragen, gern nachfragen in Hamburg, Nürnberg und anderswo.
Stefan, jetzt zahle ich für dich auch mal, ne? Weil ein Spiel dauert ja 90 Minuten.
Ja, komm, heute, letzter Tag, komm.
Ein Spiel dauert 90 Minuten, manchmal aber auch sogar 95. Komm.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ja, Gott sei Dank, das denkt sich in dem Fall zumindest mal Robert Lewandowski. Der hat nämlich die vollen 95 gebraucht, um dann endlich dieses entscheidende Tor, Saisontor Nummer 41, gegen den FC Augsburg zu schießen. Und damit hat er dann ja jetzt auch den alleinigen Torrekord in einer Bundesliga-Saison vor Gerd Müller. Er hat 90 Minuten lang alles probiert, das kann man ihm nicht vorwerfen, aber irgendwie hatte sein Landsmann, FCA-Keeper Rafa Gikiewicz, so ein bisschen was dagegen. Aber am Ende dann eben doch mit dem glücklichen Ausgang für Robert Lewandowski. Danach gab es noch eine schöne Geste, haben die Bayern auf Twitter gepostet. Nach seinem Rekord übergibt nämlich Robert Lewandowski Gerd Müllers Ehefrau Uschi ein ganz spezielles Präsent. Und zwar dieses Trikot hier als Andenken Forever Gerd. Und dazu gibt es noch ein Blumensträußchen, passend in Rot-Weiß. Als kleine Wiedergutmachung, dass er jetzt eben der neue Rekordhalter ist.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ich sah gestern erstmal so aus, als wenn er es nicht schaffen würde.
Schon in Freiburg hatte er ja die Slapstick-Szene, ja, wo du sagst, der Fußballcoach scheint aber zu sagen, nee, pass mal auf, das lassen wir mal dem Gerd.
Wird das in Zukunft noch mal getoppt, die 41?
Niemals. Nein? Never ever.
Aber das haben wir bei Gerd Müller ja auch geglaubt.
Ja, aber
er kann es selber auch schaffen, ja, im nächsten Jahr. Ja. Durchaus möglich.
Damit machst du die... Wie viele Punkte haben die Bayern dann Vorsprung?
Wir hatten schon mal über 20.
So, also ja, ich kann es mir nicht vorstellen.
Aber Gerd Müller bleibt die größte Legende.
Er nimmt überhaupt. Man muss ja auch eins sagen bei Gerd Müller. Auch ich bin ja, also ich habe die Saison damals 71, 72 live miterlebt. Und was ich aber nicht mehr wusste, ist, dass Gerd Müller keine Elfmeter geschossen hat. Er hat sogar in der Vorrunde zwei verschossen. Drei sogar verschossen. Das wusste ich nicht. Jetzt will ich die Leistung von Lewandowski nicht schmälern. Das ist ganz toll und das ist sicherlich der beste Mittelstürmer der Welt. Aber das Letzte, was ich jetzt noch für Gerd Müller so als positiv empfinde, ist, dass er ohne Elfmeter nach wie vor diesen Rekord hält. Und das finde ich.
Ich denke, wir müssen nicht Gerd Müller vor irgendwas schützen. Nein. Es ist an dem, nichts nimmt ihm. Von dem Legendenstatus, nichts nimmt das gestern, was der Lewandowski gemacht hat. Und es macht den Lewandowski auch nicht zum schlechteren Menschen, dass er es gemacht hat. Das ist Leistungssport.
Hat das jemand gesagt? Nein.
Bitte? Nein, aber es gab ja immer das so diese
Unterschiede. Ja. Er soll gar nicht spielen und ähnliches.
Damit
er
soll Elfmeter verschießen, hat sogar einer
behauptet. Eine schöne Geste, wenn er gar nicht spielt gestern oder damit er nicht angeschossen wird. Hör auf, das ist Leistungssport und wenn er das erreichen kann, mach es.
Wäre das nicht schön gewesen, wenn er nicht gespielt hätte? Oder wenn er gespielt hätte, hätte er hinten gespielt.
Schau mal, siehst du, ich glaube, wir Älteren als Romantiker sagen, komm. Aber oder nicht in der 95. Tradition? Schiebt er den Ball dem Torhüter hin. Hör auf, aber es ist Leistungssport. Es macht ihn nicht schlechter und dem Gerd nimmt es nichts weg.
Dann machen wir noch mal kurz die Abkehr vom Sport. Das wäre die Abkehr vom Sport. Also wir machen noch mal ein kurzes Päuschen, sind gleich noch mal da, wie jeden Sonntag nach uns. Pur Landstein, unser Chefredakteur ist da und der Gastgeber ist Jochen Stutz.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wir sind nochmal zurück beim Check 24. Doppelpass haben wir doch eine wunderbare Aktion, die Jana erstmal einläutet sozusagen.
Ja, wir müssen ja noch unser Phrasenschweinchen lernen. Wir haben ja fleißig gesammelt über die Saison. Wir haben ja eben schon gesagt, die Hälfte geht an die Neven-Subotic-Stiftung. Bleibt ja noch eine Hälfte übrig. Und Check 24 packt noch was obendrauf, habe ich gehört.
Genau. Und ich begrüße erstmal ganz herzlich Dagmar Ginzel.
Hallo.
Offizieller Titel, Moment, was war das nochmal? Chief Communications Officer bei Check 24.
Aber viel, viel einfacher ist, dass ich verantwortlich bin für die Initiative Check 24 hilft, in der wir das gesamte soziale Engagement von Check 24 bündeln.
Und neben dir, genau, Martin Heimes, Vorsitzender der Kampagne Du musst kämpfen. Martin, hallo.
Ja,
ich glaube, wir sehen uns jede Saison, ne? Oder?
Ja, jetzt schon zum vierten Mal. Wunderbar, ganz toll. Okay.
Warum unterstützt Check 24 Martin und die Kampagne
Du musst kämpfen.
Genau.
Ja, Du musst kämpfen und Check 24 verbindet tatsächlich ein gemeinsames Ziel, nämlich der Einsatz für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Und das, was ihr, Martin, bei Du musst kämpfen macht, das finden wir so beeindruckend. Den Spirit, den die an den Tag legt, den krebskranken Kindern zu helfen, das ist wirklich ganz große Klasse. Und deswegen haben wir gesagt, das arme Corona-Schwein, genau, hier steht es auch.
Genau, du musst mal sagen, ihr habt wieder aufgerundet.
Wollte ich jetzt gerade. Es ist ein bisschen schlank aufgestellt, das Schwein. Und dieses Jahr runden wir auf 24.000 Euro, genau wie auch letztes Jahr, für eure Initiative und um das Leben der Kinder ein bisschen besser zu machen.
Da dürft ihr ruhig mal klatschen hier. So, Martin, natürlich, Geld kann man immer gut gebrauchen, ne? Gerade für so eine schöne Aktion. Was ist damit geplant?
Ja, wir freuen uns zunächst mal sehr, dass das wieder geklappt hat, weil gerade im letzten Jahr war es halt auch für uns schwierig, Gelder zu sammeln, weil wir ja auch oft auf Sportveranstaltungen oder auch Geburtstage, Hochzeiten, wo für uns gesammelt wurde, das ist fast alles ausgefallen. Von daher toll, dass wir hier jetzt noch mal so viel Geld kriegen. Und der Schwerpunkt ist ein Projekt, was unser Sohn damals ins Leben gerufen hat, der selber über 12 Jahre an der Kinderkrebsstation in Frankfurt war, dass wir da eine Sporttherapie ins Leben gerufen haben, mit der die Kinder während der Chemozeit oder auch ambulant oder auch in der Nachsorge jetzt Unterstützung bekommen. Und es hat sich gezeigt, dass diese Kinder, die das mitmachen können, auch früher aus dem Krankenhaus kommen und auch früher wieder zur Schule gehen können. Ja. Aber leider wird das von den Krankenkassen noch nicht als kassenärztliche Therapie anerkannt. Und deshalb wird das halt zurzeit von unseren Spenden finanziert.
Das heißt, dafür müssen wir kämpfen auch, ne? Dass
Definitiv.
Die Krankenkassen das mal
ja,
endlich auf jeden
auch Fall, genau. Ja? Wir haben jetzt seit letztem Jahr eine Kooperation auch mit einem Netzwerk, Active Onco Kids heißen die. Und zwar beraten die bundesweit Kliniken in diesem Bereich Sporttherapie. Und vielleicht ergibt sich dann neben Frankfurt das auch demnächst an einigen anderen Unikliniken, Kinderkrebsstationen, diese Therapie halt Standard wird und vielleicht auch irgendwann mal von den Kassen bezahlt werden kann.
Martin, weiter so, sage ich nur. Ja, viel Erfolg, von dir viel Gesundheit. Dagmar gilt natürlich auch für dich und auch für Check 24.
Ne? Wir unterstützen das weiterhin, wir freuen uns drauf.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir haben auch noch ein bisschen Sport im Programm. Also danke für euren Besuch nochmal. Alles Gute.
Ja, wir danken.
Ich wiederhole nochmal, vor allen Dingen gesund bleiben. Und Jana, was gibt es da noch Schönes heute bei uns?
Zunächst mal muss man ja sagen, nur weil die Saison vorbei ist, heißt das ja nicht, dass der Doppelpass eine Pause macht. Nächste Woche gibt es ein Best-of. Danach starten wir schon mit dem EM-Doppelpass, denn wir haben ja Europameisterschaft, die ansteht im Sommer. Was schon läuft, ist die Eishockey-WM. Da geht es heute weiter ab 16.45 Uhr. Deutschland ist gut reingestartet mit 2 Siegen in das Turnier. Heute haben die Deutschen Pause, aber mit Kasachstan gegen Finnland ist die Gruppe der Deutschen, die Gruppe B, im Einsatz. Deswegen also unbedingt einschalten, 16.45 Uhr.
Ja, das war's für heute. Letzter Spieltag der Saison 2020-2021. Nochmal danke an euch. Danke an meine Runde. Wir stoßen nochmal an. Wir haben eigentlich zu wenig, sehe ich gerade hier. Dagmar, Martin, der Höhepunkt für mich. Ihr haltet den Check hoch. Okay, also, hat mir viel Spaß gemacht.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Alles Gute und nochmal. Bleibt gesund. Jetzt geht's weiter mit Pur Landstein, mit Jochen Stutzki, sein Gast ist Pit Gottschalk. Viel Spaß auch den restlichen Sonntag.